Hast du mitbekommen, dass der Wal immer noch in der Ostsee liegt?
Immer noch.
Ja?
Timmy slash Hope ist jetzt endlich wieder frei.
Nee. Er sollte ja, also erst hieß es ja, sie lassen ihn jetzt zum Sterben dort in der Bucht.
Ja, das war auch mein letzter Stand.
Aber es ist wohl so, dass er doch noch recht lebendig ist und auch wieder mehr Aktivität gezeigt hat, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und jetzt auch so ein paar, ja, wie es halt immer dann so ist, so ein paar Privatleute gesagt haben, nee, geht so nicht, müssen wir selber was machen. Und jetzt wollen sie ihn wohl, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich habe es nur am Rande vorhin mitbekommen, wollen sie ihn jetzt in die, also rausschleppen
Ich
ins
dachte, das
Meer?
geht nicht.
Ja, dachte ich nämlich auch. Da denke ich mir, da lässt du das arme Vieh da gefühlt 3 Wochen vor sich hin vegetieren. Und jetzt machen wir das, wo wir schon vor Wochen gesagt haben, warum machen wir das nicht?
Ja, also, okay, auf einmal geht's. Also, man will ihn jetzt rausschleppen. Okay.
Ja, aber ich bin mal gespannt. Also irgendwie will eine private Initiative den Wal jetzt wohl lebend bergen, weil das Problem ist, der ist zwar aktiv, aber der ist halt eingegraben ein Stück weit, weil er eben so lange im Sick da im Schlick lag und da ja natürlich alleine gar nicht rauskommt, weil ja, wenn du halt, ich weiß es, wie wenn du im Watt oder Moor einsinkst, kommst du jetzt nicht so leicht raus. Ja, also ist jetzt. Und ja, irgendwie will jetzt eine private Initiative den Wal wohl lebend bergen und in die Nordsee raustransportieren und eventuell danach noch in den Atlantik, je nachdem, wie das halt wahrscheinlich jetzt funktioniert. Gibt auch immer noch einen Live-Blog wohl dazu. Weil sie wollen ihn jetzt morgen mit einem Luftkissen anheben,
Okay.
dann auf eine Plane lagern und dann rausziehen, schleppen. Und dieser Herr Backhaus hat gemeint, sie dulden das Vorhaben. Alleine schon davon dulden zu reden, weißt
Ja, gut, ist halt. Also, das sehe ich wieder schwierig.
ich finde es auch schwierig, aber ich denke halt, weißt du, am Anfang hätte er meiner Meinung nach wahrscheinlich noch mehr Chancen auch danach gehabt. Jetzt gab es halt sehr, sehr viel Kritik daran, dass man den Wal da so vor sich her vegetieren lässt. Ich meine, das ist für die Anwohner ja auch nicht schön, wenn so ein Wal die ganze Zeit jammert und schreit. Die sind auch sehr laut, weil das wissen wir alle. Wale sind jetzt nicht gerade die leisesten Tiere. Und da so zuzugucken, das finde ich hart. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt nur gemacht, damit man am Ende wieder ein bisschen besser dasteht und sagen kann, nee, wir haben den jetzt nicht mit Absicht hier sterben lassen, weil da eben kritische Stimmen laut geworden sind, dass wohl zum Beispiel das Meeresaquarium in Rostock wohl schon lange gern ein Walskelett hatte. Da haben wir ja letztens auch schon mal drüber geredet. Und dass man bisher keinen Wal so lange irgendwo in der Ostsee hat rumliegen lassen, sage ich jetzt mal doof gesagt. Und dann haben es ja die Behörden dann auf die Tierschützer, auch hier auf dem Robert Mark Lehmann und so, ja, so Schuldzuweisungen gemacht.
Ja,
Dann
das wäre
hieß es,
meine
niemand.
nächste Frage gewesen. Ist Robert Mark Lehmann mit an Bord?
Er war wohl an Bord und dann wurde von den Behörden, also hier von dem Backhaus, er scharf kritisiert, so von wegen alles, was er gesagt hat, ist nicht wirklich eingetroffen und dann wollte man wohl sogar irgendwie gegen ihn vorgehen, juristisch. Dann hat sich Robert Mark Lehmann, soweit ich mitbekommen habe, zurückgezogen davon. Also hat er damit jetzt gar nichts mehr zu tun. Auch Sea Shepherd ist daran überhaupt nicht beteiligt. Und im Moment wohl auch nicht mal das Meeresmuseum, sondern es scheint jetzt wirklich eher so eine private Initiative zu sein. Und ich glaube, Peter ist noch mit dran, so ein bisschen ab. Ich bin nicht ganz in dieser Timmy-Wahl-Geschichte
Nee, ich habe tatsächlich auch meine
drin.
Aufmerksamkeit davon ein bisschen abgezogen, nachdem mein Instagram und TikTok überflutet war, halt im wahrsten Sinne des
Ja.
Wortes. Und ich muss halt sagen, ich sehe diesen Robert Mark Lehmann mittlerweile halt ein bisschen zwiegespalten, wahrscheinlich spätestens seit seinem Gehetze gegen den Nürnberger
Ja,
Tiergarten letztes Jahr.
das ist auch mein Punkt gewesen seitdem.
Wo ich mir halt wirklich jetzt mal ein bisschen kritischer den Mann auch hinterfragt habe, der ist schon echt ein bisschen suspekt, weil alles, was er jetzt auch in dem Wahl gemacht hat und alles, was der irgendwie, der hat, weißt du, irgendwelchen Experten, die das schon seit 100 Jahren machen, weißt du, schön, er ist Meeresbiologe, aber er ist trotzdem kein ausgewiesener Experte für Wale,
Ja.
für, ne, ist ein Pottwal, der da liegt. der ist halt Meeresbiologe so allgemein eher gestreut. Und da sitzt da irgendwie einer mit im Bildinterview, ich habe bloß von einem Bild gesehen, sitzt dann da und erzählt halt wirklich fundiert und er macht es seit 40 Jahren. Der Mann hat sein ganzes Leben lang Blauwalen gewidmet und Pottwalen.
Ja.
Und der kann akkurat beschreiben, welche Geräusche der Wal von sich gibt und so weiter. Und dann sitzt ein Robert Mark Lehmann daneben und sagt, nee, das stimmt alles noch nicht. Digga, das ist wie der Corona-Leugner, weißt du, da sitzen 5 Experten und der Schwachsinnige aus dem Publikum, der sich Salzsäure ins Gesicht schüttet. Hey, was sagen Sie dazu? Stimmt alles nicht. Ja. Ah, der Mann hat Fachkompetenz.
Also ich sag's auch, also ich will nicht abstreiten, dass er auch viel Gutes für Tiere macht und viel auch Aufklärung betreibt und er ist ja auch sehr aktiv im Tierschutz und so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der komplett schlecht ist. Das fand ich aber tatsächlich auch ein bisschen anmaßend, einfach weil A, Meeresbiologie schön und gut, aber das ist für mich wie mit Medizin grundsätzlich.
Ja, da gibt's
auch Bereiche. Du bist nicht plötzlich, Experte für jede Erkrankung, nur weil du Medizin studierst. Es gibt ja nicht umsonst bestimmte Fachrichtungen nochmal und auch in diesen Fachrichtungen meistens nochmal Spezialisierungen. Gell? Also
das wäre halt also, so, wie wenn dein Hausarzt jetzt dem Facharzt widersprechen würde, so nach dem Motto.
Wenn ich jetzt zum Beispiel letztens überlege, wir waren jetzt letztens beim zum Beispiel Kinderkardiologen, Experte auf seinem Gebiet. Ja, mein Kinderarzt weiß auch über Herzen Bescheid, aber halt definitiv nicht in einem Ausmaß wie ein Kinderkardiologe, vielleicht noch einer, der ewig lange die Leitung von einer Kinderkardiologie in der Uniklinik oder whatever hatte.
Ja, das sind halt wirklich was für Menschen, die sich nur mit ihrem Fachbereich beschäftigen.
Oder ich kann das zum Beispiel auch sehr gut vergleichen, jetzt zum Beispiel mit Allergie. Unser Kleiner hat ja eine relativ seltene, spezielle Allergie. Also ein Allergietyp, der in Deutschland nicht sehr verbreitet ist. Und unsere Kinderärztin musste da teilweise wirklich Leute in Berlin, in der Charité oder auch bei euch in Nürnberg kontaktieren, wo sie wusste, diese Personen sind experttechnisch in diesem fachspezifischen Bereich, dieser Allergietyp, sind die forschend, kennen die sich aus, haben die meiste Erfahrung. Und am Ende sind wir auch bei der Ärztin am Ende gelandet, die da wirklich sich extrem gut auskennt, weil einfach die Ärzte es nicht wissen. Und unser Kinderarzt heute noch, wenn er eine Frage dazu hat, ruft er dort an, weil er sagt, ich kenne mich nicht so aus damit, weil es der erste Patient in meiner ganzen Praxis ist, der diesen Allergietyp hat.
Ich sage aber, das macht auch einen guten Arzt jetzt aus, wenn wir tatsächlich beim Arzt bleiben. Ich habe ja auch, also auch wenn ich gegen meinen Ausbilder viel Böses sagen kann, aber ich rechne ihm bis heute noch an, dass wenn er sagt, manche Sachen, wo es nicht zu 100% sicher war oder auch OPs, die wir nicht durchführen konnten, hat der an die entsprechenden Kliniken verwiesen. Und das soll eben auch ein guter Arzt machen, weil du kannst nicht Spezialist für alles sein. Es gibt keine Universalgelehrten, außer vielleicht Isaac Newton und der ist schon seit 150 Jahren tot. Also ich finde das viel, viel eloquenter und viel fundierter, wenn einer sagt, ich kenne mich auf dem Gebiet nicht aus, aber da gibt es Menschen, die können das besser. Oder auch wenn der Experte sich dann nochmal jemanden zurate zieht und eine zweite Meinung einholt, weil gerade in der medizinischen Wissenschaft ist vieles auch mit Erfahrungen und Austausch miteinander. Überhaupt in der Wissenschaft eigentlich vieles an Erfahrungen und Austausch. Davon lebt das Ganze.
Ich muss auch sagen, da fand ich das, ich fand, es gibt einem als Patient auch ein besseres Gefühl, weil man das Gefühl hat, es wird ernst genommen. Und ich bin so ein Typ, ich mag es lieber, dass mir jemand direkt sagt, pass auf, ich verstehe dein Problem. Ich muss aber zugeben, ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich. Ich kenne aber Leute, die es sind, würde ich mich erkundigen, melde ich mich wieder bei euch. So sind wir damals auch verblieben. Die haben gesagt, wenn wir was wissen, melden wir uns bei euch und dann gucken wir, wie es weitergeht. Hat mir ein viel besseres Gefühl gegeben, als wenn man irgendwas sagt oder so. Ich glaube, eventuell ist es so. Und so geht es mir jetzt mit diesem Wal zum Beispiel auch. Ja, Meeresbiologie, schön und gut und hat auch alles seine Daseinsberechtigung, aber wir wissen alle, dass so Studien, sei es auch Jura, whatever, das ist ja im Grundprinzip erstmal viel Allgemeinwissen in allen Bereichen. Du lernst von allem ein bisschen was, ist wie in Ausbildungen. Aber das macht dich eben nicht zum Spezialist für alles. Und am Ende ist es ja oft so, dass du dir irgendeine Fachrichtung suchst, wahrscheinlich Tiermedizin so, ist in jedem Gebiet so. Und ich möchte halt bezweifeln, dass ein Robert Mark Lehmann in Deutschland ein krasser Experte jetzt für Buckelwale, whatever ist, weil wie viele Buckelwale haben wir so in Deutschland? Nicht so viele.
Und ja, dann muss ich auch sagen.
Und dann, ja, aber ich habe zum Beispiel eine Schulfreundin, die hat auch Meeresbiologie studiert, die hat auch einen Doktor am Ende, aber im Bereich eher Chemie gemacht, weil es eben nicht so viele Meeresbiologiestellen auch in Deutschland gibt, wo du das tatsächlich anwenden kannst, weil die hat sich auf Schildkröten und sowas spezialisiert.
Ja, die haben wir halt in Nord- und Ostsee auch nicht so viele. Eben. Da gibt es schon die ein oder andere, aber.
Und deswegen meine ich, da hast du ja dann halt in der Biologie, hast du dann halt auch noch so Nebensachgebiete, so Chemie, Forschung, Labortechnik, sowas. Da hat sie dann sich auch beim Doktor drauf spezialisiert, weil sie halt auch gesagt hat, okay, ich habe einen Meeresbiologieabschluss, ja, aber mit einem Doktor in Meeresbiologie kann ich nicht viel anfangen in Deutschland, weil so viele Meeresbiologie-Themen, Meerestiere haben wir hier halt nicht in dem klassischen Sinne wie hier Haie, Wale, Delfine.
Ja, und wenn, musst du dich, glaube ich, eher aufs Watt oder sowas spezialisieren, ja, weil da haben wir halt die Nordsee. Das halbe.
Ja.
Ja, klein würde ich jetzt das Wattenmeer nicht beschreiben. Also da lebt und da floriert schon auch ordentlich.
Ja, schon, aber guck mal, sie hat zum Beispiel studiert in Rostock und ja, in Rostock ist halt Meeresbiologie ist einer, ja, ist, glaube ich, eine der wenigen Unis in Deutschland, die es überhaupt machen. Macht ja auch keinen Sinn sonst, wenn du nicht in der Nähe vom Wasser bist. Aber wie viele Absolventen kommen denn dann auf wie viele Stellen, weißt du, wie ich meine? Und ja, also das hat mir auf jeden Fall auch sauer aufgestoßen, weil dieser Herr, der da saß, der hat ja auch wirklich sehr fundiert gesprochen und hat es auch sehr fundiert wiedergegeben und begründet. Und dann zu sagen, nee,
stimmt nicht. Also zählt Mist. Aber das wirkt halt, weil eins kann man ihm wirklich nicht vorwerfen, er hat Social Media wirklich durchgespielt. Weil wenn man seinen Instagram-Account alleine anschaut, der ist schon an den richtigen Stellen auch polarisiert aufgebaut und geht schon auch gut mit dem Flow der allgemeinen Meinung mit.
Ja.
Und so halt dieses Stammtisch. Weißt du, sonst haben wir 80 Millionen Fußball-Bundestrainer, jetzt haben wir halt 80 Millionen Meeresbiologen gehabt, die alle mitreden wollten. Und die haben halt, das wo halt das große Hornei blasen worden ist, da hat er auch nochmal mitboostet.
Alles Wahlexperten jetzt, alles Wahlexperten.
Ja. Ich sag ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Wahlen, ich finde die faszinierend, aber...
Ich auch, aber ich kenne mich nicht so gut damit aus, dass ich jetzt dir viel dazu sagen könnte. Ich habe früher mit Wahlgesängen gelernt fürs Abi, das kann ich dir sagen, aber...
In meinem TikTok-Feed habe ich eben aus, ich glaube, das war sogar von der Bild, die haben einfach auch wirklich bloß ein Handy hingehalten, also ein Handy aufgestellt und da war halt wahrscheinlich ein Redakteur geguckt, der ab und zu mal geschaut hat, ob die Verbindung noch steht. Auch das Mikrofon und so weiter, alles abgegriffen, alles live ins Internet gestreamt. Ich musste so lachen, haben so einen Ausschnitt gezeigt. Man sieht keine Person, aber man hört bloß so ein Kind so, ist er jetzt tot? Und die Mutter so, nein, guck mal, der bewegt sich ja noch und du siehst so ein bisschen die Schwanzflosse so, oh, wann ist er denn tot? Digga. Kinder einfach, ey, ja.
Ich liebe Kinder.
Apropos Kinder, ey, kindlicher Verstand. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn Timmy dann wieder zurückkommt, ne, oder Hope oder wie man ihn jetzt auch immer nennen will, ob der dann TripAdvisor-Eintrag schreibt, so, wollte Lübeck besuchen, leider sehr wahlunfreundlich, 1 von 5 Sternen. Oh Mann. Apropos aber kindlicher Verstand. Hast du deine Kinder gefragt, ob sie den Namen, den ich dir geschickt habe, die Tage, ob sie den auch lustig finden?
Sie haben auch gekichert.
Ey, ohne Mist. Ich gucke, weißt du, ist so meistens mein Abendsritual. Das letzte Video, was ich mir anschaue, ist die Tagesschau auf YouTube. Und dann schalten sie nach Washington zum Korrespondenten Jonas Wixford. Und ich war wirklich da gesessen so, was? Aber erstmal zurückgespult. Und Susanne Daubner hat dann auch am Schluss, hat mit so einem leichten so, danke nach London, danke nach Washington, Jonas Wixford. Er wächst in einem fort. Oh Gott, come on. Ich bin echt ein 12-Jähriger gefangen im Körper eines alten Sacks. Du weißt ja das, ne? Ford ist die älteste Automarke der Welt. Weißt du warum? Nein. Ja, steht schon in der Bibel. Und sie trieben es in einem fort. Komm, lass uns einzählen.
Ja.
Blöd, ey. Trieb es in einem Fort. Oh Mann. 4.
Und 3, 2, 1.
Servus und hallo zu einer neuen Folge von Die Ossi und der Bessi.
Hallo und willkommen bei Die Ossi und der Bessi.
So habe ich es nicht gesagt. Hast du ein
eine schlechte Angewohnheit.
Eine? Ich habe viele schlechte Angewohnheiten.
Und ich habe auch eine Vorliebe für Friedhöfe, aber lass uns das einfach beim nächsten Mal bequatschen.
Boah, super cliffhanger.
Das sind so Stories aus dem Leben einfach. Hast du schon mal Tinder ausprobiert?
Ja. Nächste Frage. Ja.
Krass, ich nicht.
Servus und hallo zu einer neuen Folge, die Ossi und der Wessi.
Einen wunderschönen zu dieser fortlaufenden Serie, die wir da gestartet haben. Ich hab mir schnell. Ah, jetzt hat sich Siri aktiviert. Was soll das denn? Ich hab doch gar nichts gesagt, dumme Kuh. Ein wunderschönen. Oh mein. Oh, ich geb's zu, ich habe eigentlich heute gar keine großen Themen mehr zum Lachen dabei. Heute, liebe Leute, ey, heute. Ich habe 2/3 Politik dabei. Es ist aber auch so viel, das wieder passiert. Aber ey, wir sprechen nicht über den orangenen Idioten. Wir sprechen nicht über sein Jesus-KI-Bild, was dann plötzlich doch nur ein Heiler war. Und das war ja gar nicht Jeffrey Epstein, den er da wiederbeleben wollte, sondern ein verletzter Soldat aus dem Iran. Ja, natürlich, Donald. Wir sprechen auch nicht darüber, dass die US-Armee jetzt die Straße von Hormuz selber nochmal dicht machen will, damit sie auch zu 100% dicht ist. Und die Weltwirtschaft so, warum? Was? Ihr Vollidioten, gleitet doch lieber unsere Schiffe sicher dadurch, statt selber dicht zu machen. Aber wir müssen ein bisschen über Merz sprechen, ein bisschen über Viktor Orban, aber das kommen wir später dazu. Erstmal, Jeanette, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe auch gleich einen Ausflugstipp mitgebracht für unsere Hörer, aber wie geht's dir?
Ja, kann ich klagen. Osterwochenende war ganz nett. Schön ein bisschen ausschlafen, ein bisschen die Seele baumeln lassen.
Ich muss sagen, mein Osterwochenende hat mich so ein bisschen kalt erwischt, weil ich immer total das Problem habe, wenn freitags ein Feiertag ist, dann zu checken, dass Samstag normal die Läden offen sind und dann aber wieder, also Sonntag und dann Montag, also was mit den Tagen, komme ich durcheinander, sobald ein Tag in der Woche plötzlich Feiertag ist.
Ja, man muss dann ein bisschen zweimal überlegen, welcher Wochentag ist, aber sonst.
Ja, das war für mich ein bisschen irritierend. Naja, ich hatte ja Urlaub ein paar Tage und eins der Kinder hatte Geburtstag und habe als Ausflugstipp für unsere Hörer unser schönes Städtchen Würzburg mitgebracht. Da waren wir nämlich die Tage mal und ich muss sagen, ich habe festgestellt, da kann man echt viele coole Sachen kostenlos machen. Also die haben ja ihre große Residenz mit diesem wunderschönen großen Schlosspark dran. Also mega cool. Und eine wundervolle Innenstadt, also richtig süß und gleich auch mit der Rheinbrücke und das war auch witzig. Die haben auf der Rheinbrücke, Main Brücke, so ein Sektverkaufshäuschen. Das habe ich noch nie gesehen. So ein, kannst du dich mit einem Weinchen in der Mittagspause auf die Mainbrücke stellen?
Ja gut, die haben ja da eine Menge Wein drumherum. Das sind ja alles Weinberge, ja.
Genau, die Weinberge siehst du, das Schloss siehst du. Du hast ganz süße kleine Biergärten auch in der Innenstadt, so richtig schön mit Laternen in den Bäumen. Und wir waren in dem, ich weiß nicht, ob das Dom heißt oder, also in der Kirche auf jeden Fall. Die war offen, mega geil, also richtig coole, ja, Stuck an den Wänden, richtig coole Wandmalereien an der Decke. Konntest sogar runter ein bisschen in den Keller, wo die Gruft und sowas. Das fand ich mega cool. Also große Empfehlung. Kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Auch alles fand ich relativ zentral fußläufig erreichbar. Hat mir gefallen. Ich war nämlich vorher noch nie in Würzburg, muss ich gestehen. Wurde mir auch von einem Kollegen empfohlen. Und war ich positiv überrascht. Soll auch einen wunderschönen Weihnachtsmarkt haben. Aber das muss ich noch auschecken in diesem Jahr.
Also ab in die Mainfränkische.
Ja. Mhm. Aber wir haben generell, ich finde ja so, in der Fränkischen in beide Richtungen, wir haben so schöne kleine Dörfer und Städte. Es muss nicht immer München sein.
Hey, brauchst mir nichts an. Meine halbe Familie lebt in der Fränkischen Schweiz. Das ist schon echt nett da draußen, ja. Ich bin da viel draußen unterwegs. alleine schon Pottenstein oder so.
Ich wollte gerade sagen, Pottenstein ist wunderschön. Ist wahrscheinlich
das bekannteste auch, ja. Die Tropfsteinhöhlen oder die Sommerrodelbahn. Oder einfach auch, du kannst in der Fränkischen Bierwanderungen machen. Das ist so geil. Ja? Da gehst du wirklich von Ort zu Ort, weil jeder Ort in der Fränkischen hat irgendwo eine kleine Brauerei. Und wenn sie nur 30 Liter in der Woche herstellen, ist wurscht. Jede fünf, also da stehen fünf Häuser, eins davon ist die Brauerei, mindestens. Und da kannst du halt wirklich Bierwanderungen machen, da fängst du an, gehst du so 5 bis 10 Dörfer ab und am 10. hast du dann schon, das trinkst du überall bloß so 0,33er und meistens so eher verdünnt, aber hast du am Schluss schon, ich habe einmal eine mitgemacht mit 6 Stopps. Oh, der 6. Stopp hat sich dann schon ein bisschen länger hingezogen, sage ich dir.
Ja, ich finde, es ist halt cool, wie du sagst, also Tropfsteinhöhle war ich auch schon. Richtig cool. Ich finde aber auch tatsächlich, die Fränkische ist auch so ein Ding, die lohnt sich sogar, wenn du durchfährst. Also ich fahre auch einfach manchmal gerne durch, weil die einfach optisch voll was hermacht. So viele süße Burgen und Schlösser. Du kannst viel wandern natürlich. Du kannst auch so Kanutouren über so kleine Flüsse und so machen.
Über die Altmühl zum Beispiel auch. Wobei das ist nicht Fränkische, ist dann eher Altmühltal tatsächlich auch.
Ja, ja, aber ich finde, du hast halt für jedes Alter, für jeden Geschmack kannst du irgendwas machen. Es kann mit Action sein. Du kannst dir aber auch einfach wirklich ruhig das Auto hinparken und eine Stunde durch den Wald laufen oder so. Ist auch cool.
Was aber halt wirklich schlimm ist, mit dem Auto ist schon echt schwierig in der Fränkischen, weil du hast da auch schon wirklich so Tourismusanströme. Wirklich alle Motorradfahrer und so weiter. Sobald die Sonne rauskommt, zieht sie in die Fränkische und dann... Aber dann fahren die auch meistens wie die Xenkensäue. Also da ist es dann echt nicht so schön. Lieber mit dem Fahrrad irgendwie erkundigen. Fährst mit der Grevenbergbahn aus, fährst mit dem Fahrrad ein wenig ins Umland. Das ist schon angenehmer dann.
Ja.
Ja, Fränkische, ey. Ein Naherholungsgebiet, wie man so schön sagt.
Ja, das gibt mir, es erinnert mich immer so ein bisschen an Heimat, Thüringer Wald und so.
Ihr habt ja auch die Thüringer Schweiz, oder?
Nee.
Habt ihr nicht auch? Oder?
Nee.
Sächsische Schweiz gibt es. Entschuldigung, ja, Sächsische Schweiz gibt es. Entschuldigung, ja. Es gibt es ja über ein paar Mal in Deutschland auch, dass man Regionen einfach so, ah, guck mal, 5 Hügel, oh, ist die
Schweiz. Ich denke mir das auch manchmal so, hä?
Ja. Aber eins, was meine Mutter mal gesagt hat, ne, wenn man die Fränkische fährt, da gibt es keine gerade Strecke. Die gehen immer ein bisschen nach links, nach rechts oder ne, hügelig.
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem bei uns familiär, wegen unserer massiven Reiseübelkeit. Ja, also es ja, gab tatsächlich schon so ein oder zwei Fahrten, wo wir das auch gemacht haben, wo wir dann schon ankamen, so, wie lange dauert es denn noch? Wie lange müssen wir denn hier noch langfahren? Oder so nach der Therme. Waren wir bei Pottenstein in der Nähe in der Therme. Wunderschön. Und dann auf dem Heimweg auch so, wie lange fahren wir noch? Mir ist irgendwie schlecht. Weil es geht schon, also es ist schon, muss man sagen, es ist schon sehr, ja, sehr kurvig, sehr bergreich, ja.
Ne, ich fahre ja in der Regel alle, also rein richtig rein in die Fränkische fahre ich nur, wenn ich meine Reifen wechseln muss oder mit meinem Auto was ist.
Also ich finde halt,
ich habe meine Reifen noch nicht gewechselt und ich weiß auch nicht, wann ich dazu komme.
Es sind halt schon ganz schöne Serpentinen dabei, gell? Also es musst du halt auch mögen. Es ist manchmal auch wirklich sehr steil, sehr eng, sehr hoch. Ja, also wenn ich vermeiden kann, wir sind ja eher wirklich Typ Autobahn oder gerade Strecken. Also zum Beispiel nach Thüringen zu meiner Mutter fahren wir, wenn wir es vermeiden können, nicht mehr durch den Thüringer Wald, weil das nämlich genau das ist. Zu kurvig, zu. Wir haben die Strecke selten geschafft, ohne dass wir anhalten mussten. Und deswegen, da fahren wir tatsächlich mittlerweile lieber die Autobahn. Aber ja, schön finde ich trotzdem. Ich gucke es mir auch gerne an. Es ist halt nur doof, wenn man es nicht so gut verträgt im Magen und du willst ja auch nicht immer Tabletten nehmen, weil die dann meistens müde machen.
Also du kannst da echt tatsächlich schön Urlaub machen und ja, wir vergessen das halt, weil wir es einfach jeden Tag vor der Tür haben und
ja, das ist es. Das ist mir halt auch aufgefallen, wo wir jetzt in Würzburg waren. Ich meine, es war jetzt auch nicht weit, nicht mal eine Stunde, glaube ich, dass man oft so schöne Sachen vor der Haustür hat und die, wenn man jetzt denkt, oh, was könnte man unternehmen oder wo fährt man mal hin, so auch vielleicht verlängertes Wochenende oder so, du denkst halt immer erstmal so an diese großen Dinger, so Hamburg, Berlin, München. Aber du hast oft auch so in der Region so coole kleine Ausflugsziele, die du nicht auf dem Schirm hast. Das ist.
Ja, das kann man halt auch noch weiterführen. Ich meine, Bayreuth, Regensburg, ist auch alles vor der Tür.
Bamberg ist auch wunderschön.
Bamberg, ja, ist alles vor der Tür quasi. Kannst du alles wunderbar in einer Stunde alles erreichen. Ich verbinde mit Würzburg tatsächlich bloß. Ich habe mich da im Tierheim mal vorgestellt. musste tatsächlich 2 Tage dort arbeiten, weil sie gemeint haben, einen Tag kannst du ja gar nicht. Da habe ich bei denen pennen müssen und wurde morgens vom Tierpfleger geweckt, weil einfach meine Uhr nicht ausgereicht hat, um mich wach zu kriegen.
Ja, mein Mann war da bisher auch mal in Würzburg, aber halt beruflich. Es war halt nur rein Freude, ja, Arbeit erledigen, wieder gehen.
Ich habe da auch nichts gesehen, außer das Tierheim.
Ja.
Bin dann wieder heimgefahren. Oh, das ist schon ewig her, weil da war ich noch mit meinem AX dort. Mein kleiner AX, die Strecke überhaupt geschafft hat, Gott sei Dank.
Ja, aber gut, dass du Reifen sagst. Siehst, wir müssen auch noch Reifen neue kaufen.
Nee, ich weiß nicht, aber die nächsten Wochenenden erst auch mal. Und da weiß ich nicht, wann ich dazu komme. Weil ich weiß auch nicht, ob das mein Auto muckt, nämlich schon wieder. Also anscheinend läuft er wieder bloß auf 3 von 4 Zylindern. Das ist, ach. Ich habe mir aber echt vorgenommen, mein nächstes Auto soll bei ein Elektroauto werden. Weil dann fahre ich an den ganzen Spritpreisen, fahre ich einfach lachend vorbei. 32 Cent die Kilowattstunde. Den ganzen Tag.
Nee, ich muss erstmal gucken. Wegen einem Reifenhändler, weil wir haben hier, glaube ich, noch nie Reifen kaufen müssen in der Nähe.
Ja gut, da gibt's ja auch.
Aber da findet sich bestimmt wie Sand am Meer.
Aber komm, wo ich gerade schon die Spritpreise erwähnt habe,
ja, mach.
Sprechen wir doch drüber, was die großartige, weil die große Koalition, kannst du ja fast nur was sagen, die großartige Koalition am Wochenende beschlossen hat. Was könnte man machen, um die Spritpreise runterzudrücken? Deine laienhafte Frage, Meinung.
Steuern senken.
Ja, richtig. Wir setzen einfach das um, was 2022 von der Union schon kritisiert wurde und nicht geklappt hat, setzen wir jetzt wieder um. Die Spritpreise werden beziehungsweise die Steuer auf Sprit wird um 17 Cent gesenkt. Und ich habe fast wirklich schreiend unter mich gemacht. Ich schau mal, ob ich das Zitat noch finde. Friedrich Merz mahnt die Energiekonzerne, dieses doch ohne Abstriche an die Kunden weiterzugeben. Wieso mahnt der Bundeskanzler? Könnt ihr das nicht vorgeben, verdammte Axt? Also, das wird wieder genauso wie 2022 laufen. Da wird sich BP, Exxon, Shell und wie sie alle heißen, die werden sich schön was davon abschneiden und werden das Geld nicht an uns weitergeben. Aber komischerweise, wie es die Straße von Hormuz so 2 Tage offen war und die Tanker viele rausgekommen sind, der Weltmarkthandel, da ist der Öl, also der Ölpreis direkt nach unten gesackt wieder. An der Tankstelle ist er wieder gestiegen und ihr tolles Gesetz zu 12 Uhr nur noch einmal Preis erhöhen bringt ja auch voll viel. Oh, ich könnte so kotzen. Ja, da haben sie noch ein bisschen was anderes beschlossen. Es gibt jetzt dann irgendwie 1.000er steuerfrei von deinem Arbeitgeber. Das habe ich aber noch nicht so ganz geblickt, ob es den extra drauf gibt oder ob das heißt, dürfen dir einmal 1.000 Euro ohne Steuern geben von deinem Lohn. Das muss ich tatsächlich noch mal ein bisschen eruieren. Die Tabaksteuer soll draufgehen und ja. Irgendwas haben sie dann noch Unwichtiges beschlossen, was eh nicht umgesetzt wird, so wie sie es beschlossen haben, weil bloß weil die Parteichefs das sagen, wird es ja eh nicht gemacht. Bist du eigentlich mit unserem Kanzler zufrieden?
Ja.
Boah, das war viel zu viel Überlegungszeit. Die lasse ich auch so drin, da schneide ich nichts dran rum.
Ich beschäftige mich ehrlich gesagt zu wenig mit Politik, um da jetzt groß was zu sagen.
Ja, aber jetzt stell mal vor, ring, 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 guten Tag, die Vorsitzende, hätten Sie kurz Zeit für eine Umfrage?
Ich würde irgendwas Neutrales antworten.
Sind Sie denn mit unserem Kanzler zufrieden, ja oder nein? Sind Sie denn mit der aktuellen Arbeit unseres Kanzlers Friedrich Merz zufrieden?
Ich würde wahrscheinlich trotzdem ja sagen und nicht nein.
Du würdest wirklich ja sagen? Mensch, dann wärst du aber in der Minderheit, nämlich in der 22% ja. Minderheit bloß. Beziehungsweise nicht einmal. Nur 20% der Befragten sind ja mit der Arbeit des Bundeskanzlers zufrieden. 78% der Bundesbürger sind unzufrieden mit ihm. Damit hat er sogar was geschafft, was Olaf Scholz nicht mal schaffte, nämlich noch unbeliebter zu sein. Hey, Friedrich Merz, Nummer 1, der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten. Hey. Ich erinnere mich da an einen Tweet von 2022 von einem damaligen Oppositionsführer Friedrich Merz, der dem Bundeskanzler vorgeworfen hat, bei solchen schlechten Umfragewerten sollte man doch vielleicht darüber nachdenken, sein Amt niederzulegen. Jetzt ist er nun mal 2% schlechter. Wann können wir auf einen Rücktritt Merz hoffen? Naja, wer es nochmal nachlesen möchte, ich verlinke euch von NTV einen Artikel darüber in den Shownotes und eben auch zu der unnützen Spritpreisbremse. Also, ich weiß, alleine dieses letzte Woche, da fordert Lars Klingbeil eine Übergewinnsteuer und dann fordert Katrin Reiche, unsere beste Wirtschaftsministerin aller Zeiten, fordert, dass man nochmal die Spritpreise senken soll durch Steuern. Und wieso fordert ihr überhaupt? Ihr seid an der Regierung beteiligt. Bringt es im Koalitionsausschuss vor und beschließt es, aber tragt es nicht in die Presse mit, ich fordere. Was soll das denn? Ach so, ja, stimmt, Beitragssteigerung für die Krankenkassen haben sie wahrscheinlich nochmal beschlossen. Ist ja noch nicht teuer genug. Und das Kartellrecht soll nochmal verschärft werden. Ja, bringt voll was, unser Kartellamt. Die müssen sich ja nicht einmal miteinander absprechen. Die gucken einfach bloß, wenn einer erhöht, erhöht der andere mit. Das geht ja teilweise sogar in der Straße. Hast du am einen Ende der Straße eine Tankstelle und der macht 2 Cent teurer, macht die nächste an der Tankstelle auch 2 Cent teurer.
Ja. Ich habe jetzt nochmal geguckt, bei der Insa oder so, hast du ja dieses Politiker-Ranking irgendwie. Da ist beliebtester im Moment Boris Pistorius.
Ja, das ist er ja auch schon seit irgendwie 4 Jahren.
Und der unbeliebteste ist Jens Spahn.
Ja, Jens Spahn ist der Einzige, der noch unbeliebter ist als der Kanzler. Wo ich aber wirklich sage, Jens Spahn hat uns 12 Milliarden Euro gekostet. Und er ist trotzdem Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag.
Also warte, hier ist, warte mal, hier sind Wagenknecht, Dröge und Merz auf Gleichstand 15, 16, 17. Und danach folgen dann nur noch Katharina Reiche, Tino Tropalla, sagt man, gell?
Ja, AfD-Fraktionsvorsitzende. Ja, wirklich, ja. Weißt du, in jeder anderen Partei hätte Jens Spahn schon so längst seinen Hut nehmen müssen. Es geht nur in der Union, dass er noch bleiben darf. Wo steht denn dein Lieblings-Markus Söder?
Auf Platz 4.
Oh, ist er auf Platz 4 abgesunken? Mensch, mein letzter Kenntnisstand war noch Platz 3.
Nein, stimmt, Platz 3, stimmt, unter Hendrik Wüst. Dann kommt Klingbeil. Also Pistorius, Wüst, Söder, Klingbeil.
Warte, war der Reicheneck nicht auch noch dabei?
Heidi Reicheneck ist auf 12.
Hat er sich nicht mal letztens drüber aufgeregt, dass er unter Heidi Reicheneck gesunken ist?
Also ich weiß nicht, das ist jetzt, warte mal, das ist...
Irgendwas hat auf seinem Instagram da getönt.
Das ist die aktuelle... Elle, warte mal. Die ist von wann ist das denn? Februar. Ich kann es dir, ich kopiere es mal mit rein.
Ja gut, vielleicht ist tatsächlich auch nicht ganz aktuell. Aber irgendwann in den letzten Tagen hat er mal getönt, dass Heidi Reicheneck ihn überholt hätte und er diese Umfrageergebnisse anzweifelt. Ich musste ja so wirklich diese Pressekonferenz von den Vieren, von den 4 Handpuppen, in der Bundespressekonferenz, während die anderen 3 am Reden waren, habe ich wirklich nur in Söder beobachtet. Er hat ja seinen Kopf hat er aufgestützt auf die Hand, ganz gelangweilt geschaut, aggressiv in sein Handy reingetippt. Der Mann, weißt du, der kann nicht anderen zuhören, der will sich selber reden hören. Und wenn er sich nicht selber reden hört, dann ist er unzufrieden mit der Welt. Das merkst du dem richtig an. Nicht gerade, dass er noch das Essen ausbackt hätte, aber das macht er ja nur im Bayerischen Landtag. Das war's aber auch heute mit deutscher Politik, weil ich habe heute auch kein Geschichten vom Food-Influencer dabei, weil es gäbe zwar genug, aber ich will auch mal nichts vom Söder wissen. Ich habe aber immer noch vor, die Eröffnung vom Oktoberfest dieses Jahr auf jeden Fall live zu gucken. Ich möchte schauen, ob er von seinem Master vom grünen, schwulen Oberbürgermeister überreicht bekommt, ob er davon trinkt oder ob er neikotzt. Oh, schön. Ach komm, wollen wir gleich Politik abhaken, dann haben wir es hinter uns.
Ja.
Wir müssen über Ungarn sprechen. Ungarn ohne Scheiß, ich jubel gerade mit Ungarn, weil die haben Die haben fast das Unmögliche geschafft. Viktor Orban mit 2/3 Mehrheit aus dem Amt rausgetreten. Der Mann, der von der EU schon als Diktator angesprochen wurde. Gibt's so dieses legendäre Video, wo, ach scheiße, wie heißt der nochmal? Damaliger Parlamentsvorsitzender, wie er zu seiner nebenstehenden Person sagt, so, the Dictator is coming. Und dann begrüßt er ihn ja auch mit so leicht Hand hochgenommen, so, Dictator.
Nee.
Obwohl wirklich Viktor Orban die letzten 16 Jahre echt alles umgebaut hat, also die ganzen, alle Medien sind ja irgendwie an ihn oder an Freunde, Oligarchie gegangen, die Gerichte hat er umgebaut, die Gesetze hat er geändert, dass man eben nur noch mit einer 2/3 Mehrheit überhaupt regieren kann. Und jetzt ist es ihm selber auf die Füße gefallen. Ich kann verstehen, warum sie in Budapest die ganze Nacht durchgefeiert haben. Ich wäre da wahrscheinlich auch mit dabei gewesen. Aber die Frage ist halt jetzt, wird's wirklich besser? Weil ich meine, der jetzt gewonnen hat, Peter Magyar, also M-A-G-Y-A-R-S geschrieben.
Am Ende heißt er Magyar.
Ob der wirklich so viel besser ist, wir werden sehen, weil ich meine, er war mit in der Fidesz, also in Orbans Partei, hat sich da auch recht hochgearbeitet, aber dann hat er im Streit die Partei verlassen. Seine Ex-Frau war schon wegen Korruption vor Gericht gestanden und ja, auch von ihm weiß man, dass er recht gute Kontakte nach Moskau hat.
Ich sage jetzt, das, was er ja angeblich vorhat, klingt im ersten Moment ganz gut. Also hat er irgendwo angekündigt, dass sie das Grundgesetz ändern wollen, dass niemand mehr so lange Regierungschef sein kann.
Ja.
Also nur noch maximal 2 Amtszeiten, 8 Jahre.
Was auch durchaus sinnvoll ist.
Dass sie die Gewaltenteilung wiederherstellen.
Absolut sinnvoll. Korruption vor allem vorgehen wollen.
Bekämpfung.
Ja, weil die ist ja wirklich überhand genommen in den letzten 16 Jahren.
Dann wieder auch der EU näher kommen, Straftaten besser verfolgen. Gerade was Veruntreuung angeht, da sind wir wieder bei Korruption. Aber ja, ich sag mal, am Ende kann man nur wieder sagen, wie bei vielen, gemessen wird am Ende an den Taten. Wenn das wirklich so macht und es wirklich so passiert, kann das, glaube ich, ein Riesengewinn für Ungarn sein.
Eigentlich auch für die ganze EU, sind wir mal ehrlich.
Für die EU.
Viktor Orban war doch eigentlich nur noch derjenige, der ja Putins Getreuer im EU-Parlament, könnte man wirklich sagen, der gegen alles sich quergestellt hat, der gequengelt hat, der Möglichkeiten verhindert hat. Jetzt zuletzt doch auch einfach 90 Milliarden hat doch die EU zusammengekratzt für die Ukraine, wird er, ja, hat er aufgehalten. Und das ist ja das Blöde. Wenn ein Land ein Veto einlegt, dann ist ja sofort alles wieder gestoppt. Das ist auch vielleicht, sollte man da nochmal drüber nachdenken bei der EU, ob es nicht auch da mal der 2/3 Mehrheit-Entscheidung reicht und nicht jedes Mitglied zustimmen muss. Das könnte man
ummachen. Also ich muss sagen, ich finde es auf jeden Fall ein krasses Wahlergebnis. Nicht, weil ich es denen nicht gönne, sondern weil es also nach 20 Jahren mehr oder weniger Diktatur.
Ja, 16 Jahren.
Echt? War der nicht 20 Jahre regiert? Aber gut, 16 sind auch schon sehr lang.
16 sind auch schon sehr lang, ja.
Das ist ja wirklich ein Komplettwandel. Und es muss so ein Land halt auch erstmal ja durchleben und mitmachen. Das ist halt auch nichts, was man von heute auf morgen erwarten kann. Das braucht Zeit, das braucht viel, ja, viel Kraft wahrscheinlich, aber.
Ja, aber ja, wirklich, dass ihn 2/3 abwählen, da muss schon echt die Unzufriedenheit im Land groß sein. Ich meine, er hat ja auch wirklich viel geschafft. Also er hat geschafft, von Mittelmaß an Pro-Kopf-Einkommen sich zum schlechtesten oder zum niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen in der ganzen EU runterzuarbeiten. Weißt du, nach Tschechien, nach irgendwie Rumänien, Slowenien, Slowakei, weißt du, noch niedriger. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Und vielleicht einfach so einen Denkzettel bekommen. Aber wirklich, wenn sie da jetzt nochmal wieder zurückdrehen und wieder zurückbauen, was Orban vergeigt hat und verbaut hat und auf seine Politik ausgerichtet hat, wenn sie das wieder machen, dann könnte es echt am Bosporus wieder richtig nett werden. Also ist auch trotzdem ein nettes Land und nette Menschen, aber na, wenn du halt einfach eine Politik hast, wo es gab ja diesen riesen Skandal über dieses eine Kinderbuch, wo Homosexualität nur angedeutet wurde, wo dann die Autorin fliehen musste, weil ihr tatsächlich Strafverfolgung im richtig hohen Maße galt. Oh, Digga. Ich habe tatsächlich die letzte Woche The Handmaid's Tale, die erste und die zweite, also die Hälfte der zweiten Staffel durchgebinged, weil mir das schon so viele empfohlen haben und keine Werbung gibt es bei Disney Plus. Also, vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Ist das die Welt, die ihr haben wollt? Wirklich? Was denn, kennst du das?
Ich habe es schon mal gehört, ich habe es aber nie geguckt.
Ey, große Empfehlung. Es ist halt wirklich Dystopie und man weiß nicht warum. Menschen werden unfruchtbar. Viele Menschen werden unfruchtbar und dann werden halt die USA umgebaut, sodass sich ein Teil davon abspaltet. Das wird dann, oh, wie heißt das nochmal, Glendale? So ein eigener Staat. Also zwei Staaten spalten sich ab und die werden dann richtig erzkonservativ, christlich, aber auch nicht Bibel. Also Bibel spielt keine Rolle, weil wenn du aus der Bibel zitierst, kriegst du einen Finger abgeschnitten. Spoiler für Ende der zweiten Staffel oder Mitte der zweiten Staffel. Sondern so eigene Regeln, die sie dann aufsetzen. Und der Manne ist der Haushaltsvorstand und sein Weibe tut sich ihm unter. Und naja, weil halt die meisten Frauen unfruchtbar sind, werden die, die fruchtbar sind, als Hausmägde gehalten und müssen dann auch einmal im Monat zu ihren fruchtbaren Tagen in einer Prozession vom Hausherrn ganz nach vorgegebenen Regeln gevögelt werden, was auch echt unangenehm ist. Also es ist halt quasi eine vorgegebene Vergewaltigung. Ach, wirklich, also Gott sei Dank fiktiv, aber wenn man sich mal die USA aktuell drauf anschaut, manche Hardcore-Evangelikalen fänden das wahrscheinlich als Utopie statt Dystopie. Naja, kleiner Serientipp, aber wir sind ein bisschen abgeschwufen. Ja, wie gesagt, ich hoffe nur, dass am Bosporus jetzt wieder ein bisschen mehr Demokratie und ein bisschen mehr Gerechtigkeit einzieht und ja, wir können es nur beobachten.
Apropos USA, guter Punkt. In den USA war ja letzte Woche oder findet ja aktuell Coachella Festival statt mal wieder, jährlich in Palm Springs in der Wüste von Nevada, also zwischen all den Außerirdischen. Und ist ja immer so ein Ding, werden ja immer viele Influencer und so eingeladen. Also ich habe irgendwas gelesen von, dass da wirklich teilweise so Influencer-Tickets, sage ich mal, dass du so ein bisschen auch mit hinter die Bühne und so.
Ja, das ist doch auch das Social Media Festival. Also du kannst ja Social Media nicht aufmachen zu der Zeit, ohne davon berichtet zu
haben. Aber ich habe das heute gelesen, dass so 5.000 Euro nur fürs Ticket und so. Also es ist irgendwie, haben da welche geschrieben, wenn du das wirklich machst, mit Unterkunft etc. pp., mit allem drum und dran, bist du da locker mal 15.000, 20.000 Dollar los. Mhm. Also what the heck? Und ist ja dieses Jahr noch umstrittener. Gibt ja eine große Diskussion, weil es ja auch Influencer gab, die gesagt haben, ich bin zwar eingeladen, ich habe hier Tickets, aber ich kann das mit mir nicht vereinbaren, aktuell in die USA zu fliegen, wegen der politischen Lage, weil ich das nicht unterstützen will.
Verständlich.
Andere, die sagen, ja, wenn du doch Tickets hast, warum hast du nicht verschenkt an Leute, die es gerne würden? Ist egoistisch, dass du uns nicht die Tickets gegeben hast, wobei ich auch sagen muss, wenn ich dahinter stehe, etwas nicht zu tun, dann wäre es für mich auch irgendwie
ja
falsch, das zu verschenken, um es dann ja trotzdem irgendwo zu unterstützen.
Ja, verstehe ich auch, ja.
Ich muss auch sagen, meine For You-Page ist auch komplett voll mit Coachella. Vor allem mit Justin Bieber Coachella-Content. Muss sagen, bei mir ist ich bin ein großer Justin Bieber-Fan, schon immer. Und es war danach auch richtig dead am nächsten Tag, weil ich hätte es halt schon, also wir erinnern uns alle noch an 2023, unserem Podcast, als ich traurig war, weil ich Justin Bieber Konzerttickets hatte und dieses Konzert abgesagt wurde. In Berlin.
Da war jetzt leider kurz ein Abbruch drin, dieses Konzert und dann?
Dieses Konzert in Berlin, das abgebrochen wurde oder nicht abgebrochen, abgesagt wurde, damals wegen Erkrankung. Das hatten wir ja im Podcast.
Gab es jetzt eigentlich nochmal einen Ersatztermin? Nee, ne?
Nein, halt gar nicht. Er ist nicht mehr auf Tour gegangen. Deswegen hat mir das irgendwie echt im Herzen ein bisschen wehgetan.
Hast du das Geld da zurückbekommen?
Ja.
Wir haben es komplett zurückbekommen.
Aber es war trotzdem traurig. Ja. Und auf jeden Fall dachte ich mir aber andererseits so, ich glaube, ich habe zu Hause an meinem Telefon viel mehr davon, als wenn ich da mit 1000 Menschen stehe und Handys vorm Kopf habe, wenn ich das auf manchen Videos so.
Ja, das ist schon, es ist jetzt denn echt überhand. Das ist
also,
so schlimm geworden.
Also das war dann auch, wie habe ich gelesen, das ist vielleicht auch mehr Handy-Cheller, weil, also ich habe da so ein Video gesehen, das fand ich ganz, ganz krass. Justin Bieber praktisch, weiß ich nicht, keine 10 Meter rechts neben denen auf der Bühne, direkt vor ihrem Gesicht. Sie halten alle links auf die Leinwand ihr Handy, obwohl er rechts neben ihnen steht.
Ja.
Haben sie die Leinwand gefilmt. Das war halt so.
Instagram muss ja auch noch was mitbekommen, ne?
Ja, aber da erinnere ich mich gern an meine Jugend oder Kindheit oder ja, junges Erwachsenenleben, wo du halt wirklich auf Konzerten noch saßt. Ja, du hattest auch mal ein Bild gemacht, weiß ich auch noch, bei Coldplay habe ich auch mal ein, zwei kleine Sequenzen aufgenommen und ein Foto gemacht. Und dann hast du das Handy aber weggepackt und hast das scheiß Konzert genossen.
Ja, also ich habe tatsächlich auch schon bei vielen Festivals mal das Intro oder sowas abgefilmt oder online gestellt, aber dann auch irgendwie einfach genossen, weil du guckst dir das eh nie wieder an.
Ja, ich habe ja auch bei den Backstreet Boys ein, zwei Snippets gefilmt, so für mich. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht. Aber es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit da stand mit einem Handy und einer Kamera vorm Gesicht.
Nee.
Und da 2 Stunden mein Handy in die Höhe halte, um es zu filmen. Weiß ich nicht. Ist halt nicht mehr so dieses Konzertfeeling, wie wir es früher noch hatten, so in so einer kleinen Hinterbar. Und ja, einfach wie ein kleines Home-Konzert. Weißt du?
Das findet, also das läuft ja noch bis zum 19.04.
Genau, das läuft noch, aber ich habe irgendwie das Gefühl und es tut mir fast ein bisschen leid, da sind ja auch ganz viele, also Justin Bieber war toll, ich habe es geliebt. Ich habe, wie gesagt, jetzt voll die Ohrwürmer wieder, also bin gerade wieder voll in meinem Mood. Ich finde halt, Justin Bieber, es hat mich auch so, mit der Musik verbindest du halt auch so Erlebnisse von früher und ich finde, das gibt dir halt einfach so ein Ich-bin-wieder-jung-Vibe, diese Erinnerung, wenn du so Musik von früher hörst. Aber mir tat das richtig leid, weil ich habe das Gefühl, mein Instagram ist nur noch mit Justin Bieber voll und alle anderen Künstler, die auch wirklich toll performt haben, Sombre zum Beispiel, gehen ja komplett unter. Kriegst du ja nur noch am Rand mit, dass es auch noch andere gab.
Ja, also ich habe es jetzt mal offen hier. Ich gehe mal gerade durch die Künstler durch. Oh, Moby ist sogar noch da.
David Guetta ist auch da, glaube ich. Also das Line-Up war ja sehr groß. Du hast ja immer viele verschiedene Bühnen und
ja, aber das geht halt über 9 Tage einfach. Erzähl mir doch nicht, dass da 9 Tage Leute wirklich auf dem Campingplatz dauerhaft durchmachen. Vor allem, das ist ja auch noch, ja, halb in der Wüste. Also.
Ist ja nicht mal Campingplatz. Du musst ja danach wieder raus. Die schlafen ja überwiegend in Airbnbs. Das ist ja nicht mal wirklich.
Da gibt's keinen Campingplatz?
Also ich glaube nicht. Ich habe jetzt immer nur von Leuten gelesen, die sich dann irgendwie mit so Shuttle-Bussen, vielleicht hast du außerhalb irgendwo Campingplätze? Aber ich habe immer viel von so Shuttle gelesen.
Die arbeiten auch tatsächlich mit Booking.com zusammen. Es gibt keine Möglichkeit, nahe des Festivalgeländes irgendwie zu zelten.
Ist halt auch mitten in der Wüste, da hast du ja auch keine...
Ja, aber Entschuldigung, bei Burning Man haben sie es auch, dass er da fünf Tage irgendwie...
Ja, aber Burning Man ist halt irgendwie... Ja, weiß ich nicht.
Ja, aber die Zahlen, also das Günstigste, was ich hier gerade sehe, sind $298 für Unterkünfte. Das ist das Günstigste. Du kannst hier auch $1,800 pro Übernachtung kriegen, also pro Nacht. Ich glaube, ich mache ein Hotel da in der Nähe auf. Das lohnt sich ja richtig.
Mach mal Airbnb.
Indio, USA, 51st Avenue. Aha. Alter Vater, ey, das sind Preise. Oh, nee, mach ich gleich wieder zu. Uninteressant für mich, danke. Gehe ich lieber 50 Mal auf Taubertal, hab weniger Geld ausgegeben oder.
Also abgesehen davon, dass wenn ich das Geld hätte, viel zu geizig für sowas wäre, wissen wir alle, dass ich jetzt nicht der Festivaltyp bin und ich glaube, mit meinem Hauttyp in der Wüste wäre das eine sehr schlechte Kombination.
Na, also, Jeanette, du weißt, ich mag dich. Ich mag dich total, aber ich würde dich niemals auf ein Festival mitnehmen, vor allem nicht auf dem Campingplatz. Du würdest sterben.
Ja, ich weiß. Ich bin überhaupt nicht. Also, ich habe immer schon gesagt, derjenige, der auf die dumme Idee kommen würde, mit mir campen gehen zu wollen, der hat meine Anwesenheit oder meine Freundschaft nicht verdient. Weil jeder Mensch, ich gebe das zu, ich bin eine absolute Prinzessin bei sowas. Ich hasse es. Ich hasse Sand an den Füßen. Ich hasse Dreck. Ich hasse Gras. Ich bin nicht gerne umgeben von irgendwie, weiß ich nicht, vielen Menschen, Krabbeltieren, whatever. Nee, ich bin wirklich die schlechteste Campingbegleitung, die du haben könntest.
Also ich sag mal so, in meinen 20ern bin ich Rock im Park aufs Festivalgelände, hab mein Zeug weggeschmissen, also am Boden fallen gelassen und sag, ich bin zu Hause. Es waren schon 5 Tage immer Campingplatz, Party, durchmachen, wenig Schlaf, viel saufen, hat schon immer Spaß gemacht, aber jetzt mit Ende 30, Festival, ja, aber schlafen zu Hause oder maximal im Campingwagen oder sowas. Das würde ich mich. Wäre sowas, so Wohnmobil, wäre das noch was, wo du dich drauf einlassen könntest?
Kommt aufs Wohnmobil an.
Ja, also ich spreche jetzt nicht von irgendwie so einem umgebauten LKW-Truck, sondern so halt Wohnmobil, so, keine Ahnung.
Nee, ich glaube, ich wäre schon Team umgebauter Truck. Also so Clampingmäßig mit eigener Dusche und eigenem schönen WC und so, dann ja. Aber alles andere, also ich könnte mir zum Beispiel null Gemeinschaftsbaderäume, Gemeinschaftsklos ist gar nicht mein Ding. Boah, ich hasse sowas. Ich habe schon Jugendherbergen früher gehasst. Ich bin teilweise freiwillig nicht mit auf Klassenfahrt gefahren, weil ich keinen Bock darauf hatte.
Ja, aber ich sag mal, das darfst du jetzt nicht vergleichen. Also Jugendherberge ist noch mal ein paar Stufen drunter als so ein
Campingplatz. Aber ich hatte eine Klassenfahrt auf einen Campingplatz und da gab es Hütten, also es war nicht mal im Zelt. Und ich habe meine Eltern nach 2 Stunden weinend angerufen, dass sie mich bitte aus der Hölle abholen sollen, weil ich es nicht ertrage, den Gedanken dort schlafen zu müssen. Natürlich haben sie mich nicht abgeholt, weil es 5 irgendwie Mecklenburger Seenplatte war, viel zu weit weg. Ich habe Rotz und Wasser geweint. Das waren die schlimmsten 3 Tage meines Lebens. Wirklich.
Also du hattest quasi dieses Klischee US-amerikanisches Sommercamp und hast dann heulend deine Eltern gebeten, dich abzuholen? Wirklich, Jeanette?
Ja, ich habe so meine Eltern heulend gebeten. Ich wollte das auf gar keinen Fall machen. Es war wirklich schlimm. Und ich habe heute noch schlimme Erfahrungen und Gedanken an diese Klassenfahrt. Und danach bin ich nie wieder auf eine Klassenfahrt mitgefahren auch. Ich habe alle danach abgesagt.
Also wenn ich bedenke, ich war irgendwie mit 13, 14, 15 bei den Pfadfindern und da haben wir 2 Tageshikes gemacht, haben dann im 2-Mann-Zelt irgendwo in der Pampa gepennt.
Nee. Nein. Ich habe freiwillig, während die anderen auf Klassenfahrt waren, habe ich in der Schulbibliothek Dienst geschoben und ich hatte so viel Spaß daran. Also wirklich Camping und ich, no way.
Ey, drum ergänzen wir uns aber auch so, weil wir auch da so ganz konträre Meinungen haben. Also ich sag mal, Zelten muss jetzt nicht mehr sein. Zelten oder dann mit Feldbett, okay. Aber so mit dem Wohnwagen irgendwie, ich könnte mir auch vorstellen, mit dem Wohnwagen durch Kanada zu fahren. Das haben meine Großeltern zum Beispiel vor 30 Jahren oder so, Anfang der 2000er gemacht. Eigentlich schon Bock drauf, ey. Mit dem Wohnwagen einfach durch Kanada, ab ins Hinterland.
Ja, man kann sich ja so größere Wohnmobile, sowas, ja.
Ja, wenn du vielleicht ein paar Millionen hinlegen möchtest. Die Pietz war letztes Jahr auf der Caravan in Düsseldorf und da haben sie sich eben so einen umgebauten Truck mal angeschaut. Da haben sie einfach mal spaßhalber nach dem Preis gefragt. Der günstigste Umbau war irgendwie bei 1,2 Millionen und du hättest auch bis zu 12 raufgehen können. Da kannst du aber auch das Ding dann ausfahren und hast ein Auto dabei und hast einen Whirlpool auf dem Dach und Solaranlagen und allen Pipapo, was du brauchst.
Ja, also keine Ahnung, ich war auch noch nie in einem Wohnmobil. Ich kenne auch keinen mit einem Wohnmobil. Aber ich stelle es mir jetzt vor, das würde wahrscheinlich eher gehen, als in einem Zelt zu schlafen. Also ich würde auch, wenn ich die Wahl hätte, lieber in meinem eigenen Kofferraum schlafen, als mit anderen Menschen auf einer Wiese.
Ja, also in den 20ern ging das mit dem Zelt noch, das war kein Problem. Aber mittlerweile sage ich auch, naja, Zelt muss nicht mehr sein. Ich würde auch heutzutage, wenn ich irgendwie auf ein Festival gehe oder so, mir irgendwo lieber einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil mieten und dahin fahren. Ja. Das wäre noch drin. Naja. Ah, Mensch, Rock im Park ist ja auch in 2 Wochen und ich werde es wieder hören und werde halt ein bisschen vor mich hin heulen. Naja. Apropos, eigentlich nicht apropos hinheulen, aber Artemis hast du ja aufgeschrieben. Die sind ja wieder zurück, Mensch. Yay! Ja.
Fand ich richtig cool tatsächlich. Also ich habe es jetzt nicht krass verfolgt, aber ich hatte mir den Start tatsächlich danach angeguckt. Finde ich ja immer eine extrem spannende Geschichte. Ich finde es auch immer sehr bewundernswert, wenn sich wirklich Menschen da jahrelang hinsetzen und darauf hinarbeiten, irgendwann ins Weltall geschossen zu werden. Und das irgendwie mit einer Überzeugung und einer Expertise. In dem Fall fand ich das ja ganz cool. Das waren jetzt nicht hier Katy Perrys oder so.
Nein.
Sondern tatsächlich wirklich erfahrene Astronauten mit Expertise. Ich fand die Mischung extrem toll diesmal.
Die haben auch wissenschaftlich gearbeitet. Die haben nicht einfach nur rauf, Blümchen, ja, runter, fertig.
Die haben tatsächlich was getan und die haben tatsächlich einen Nutzen dahinter gebracht. Ich muss ja sagen, auch wenn es mich nicht direkt betrifft, war ich trotzdem beim Start so ein bisschen nervös, weil ich mich immer noch grob erinnere an den Geschichtsunterricht damals, wo wir auch über diese, was war das, 86er?
Challenger,
80er Start, wo die danach irgendwie 30 Sekunden explodiert sind.
Ja, genau. Wir haben halt tatsächlich, wir sind halt aufgewachsen mit diesen zwei Shuttle-Unfällen beim Start. Die Challenger und die Discovery, glaube ich, waren das, ne? Die
explodiert sind. Und daran habe ich mich halt erinnert.
Discovery sogar erst in den 2000ern noch.
Und ich finde dann immer, dann starten die und alle denken sich, yay, und dann, ich werde das nie vergessen, wie das so hochgeschossen und dachte, boah, voll geil. Und dann ist das Ding komplett explodiert.
Ja.
Und in diesem Fall war es ja jetzt auch so, man kannte die Crew ja schon ein bisschen länger. Das wurde ja ziemlich frühzeitig gesagt, wer sind die Astronauten. Dann haben die ja auch auf ihren Instagram-Kanälen so ein bisschen mitgenommen. Hier, wer sind wir, was machen wir, bla. Viele Interviews. Ich fand die halt alle diesmal so hart sympathisch auch. Und habe da so ein bisschen mitgefiebert. Und war dann auch ganz erleichtert, wo die dann im All waren. Und dann fand ich aber irgendwo auch viel faszinierender, dass ja eigentlich die größte Challenge ist, das Zurückkommen auf die Erde und ja nicht erstmal überhaupt ins Weltall zu gelangen.
Mhm.
Das denkt man ja immer. Man denkt ja dann, okay, jetzt sind sie da oben, jetzt ist ja alles tutti. Aber die Herausforderung, wieder in die Erdumlaufbahn überhaupt richtig einzutreffen. Und dann müssen sich alle Schirme öffnen, damit du nicht auf dem Atlantik oder so zerschellst.
Ja, alleine musst du ja schon im richtigen Winkel durch die Atmosphäre stoßen, weil sonst verbrennst du da einfach wieder.
Genau, du musst erst auf die richtige Umlaufbahn, dass du in die richtige Richtung, dann musst du im richtigen Winkel und dann müssen sich noch alle Fallschirme etc. öffnen, damit du unten nicht aufschlägst wie so ein, wie so eine Kanonenkugel.
Ich muss aber sagen, ich war echt ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mir auch die Landung dann im Nachhinein nochmal angeschaut. Ich meine, wir leben im Jahr 2026 und die landen immer noch genauso wie in den 70ern. Also ich habe eigentlich gedacht so, ja, vielleicht haben sie jetzt eine Möglichkeit. Wir haben Raketen, die wieder zurückkommen. Also Raketen, Booster, die wieder zurückkommen, die wieder landen. Und alles, was die machen, ist halt im richtigen Winkel eintreffen. Die Hitzeschilde müssen halten, weil sonst verbrennen sie einfach. Und dann gehen erst die kleinen Fallschirme irgendwie auf 12.000 Meter auf und dann die großen Fallschirme auf 7.000 Meter und alles, was sie machen, ist so Pazifik, platsch. Und dann kommt ein Bötchen angefahren und holst du mit einer Leine wieder ein. Sind wir denn nicht noch ein bisschen weiter? Also, wie wollt ihr jemals auf dem Mars landen, so Leute?
Also da habe ich auch gedacht, vor allem, da bist du da 10 Tage im All und dann landest du trotzdem irgendwie so im All und so nach dem Motto, du bist ja darin eingeschlossen, die kommen ja alleine nicht raus. Und dann stelle ich mir vor, du sitzt dann da unten, denkst dir so, hallo, habt ihr mitbekommen, dass wir wieder da sind?
Ja.
Holt uns auch wirklich jemand?
Ja.
Oder bleiben wir jetzt hier schwimmend im Pazifik oder was auch immer?
Ich meine, die Amis landen ja wenigstens im Meer, die Russen landen ja irgendwo in der Tundra. Die knallen ja wirklich einfach auf den Boden wie so ein Stein.
Ja.
Das ist ja noch schlimmer.
Ja, was ja das Interessante ist an der Artemis, waren ja auch deutsche Konstrukteure beteiligt.
Da haben die Deutschen viel mitgearbeitet. Also die ESA war da richtig dick involviert. Ja.
Und von daher fand ich es auch irgendwo wichtig und auch schön, dass das diesmal geklappt hat. Ist auch ja, sind wir mal ehrlich, ist halt auch eine Riesenverantwortung drumherum. Betrifft nicht nur die vier, die da ihr Leben riskieren, sondern da hängen ja auch noch so viele andere Jobs und Schritte und Koordinierung dran an so einer Mission.
Ja, also die Maschinerie dahinter ist immer immens, ja.
Finde ich krass. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die wieder da sind. Und auch alles soweit geklappt hat, das ist doch schon mal was, dass man sagen kann, ey, hat funktioniert mal ohne, dass wir implodiert sind. Ich bin ehrlich gesagt sehr skeptisch, was in 2 Jahren die Mondlandung angeht.
Ja, und also wird aber
29 wollen ja die USA, wenn ich es richtig gelesen habe, eine
Basis aufbauen.
20erin auf den Mars schicken. Aber die soll dann ja dort bleiben. Also da ist ja nicht geplant, dass die zurückkommt.
Ja, wobei das ja auch noch in den Sternen steht, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber da frage ich mich halt wirklich, also so psychologisch, was, also den Gedanken, dass du mit, weiß ich nicht, 25 sagst, ja klar, Mars-Mission mache ich, ist mir egal, ob ich nie wiederkomme. Warum? Also ja, ich finde das faszinierend, aber ich glaube, das ist halt wirklich so, wenn du dich diesem Ziel verschreibst und da vielleicht auch noch sehr religiös, weiß ich nicht, vielleicht liegt, geht man dann anders damit um? Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht, dass es religiös ist, sondern eher, du möchtest deinen Fußabdruck für die menschliche Geschichte vielleicht auch hinterlassen. Das könnte ich mir vorstellen. Weil
meinst du, ist es auch so ein Stück Patriotismus oder meinst du, es ist wirklich so Forschung? Du willst für die...
Nee. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du deinen Beitrag halt einfach zur Menschheit, zum Fortwährend der Menschheit beitragen möchtest. Und kannst auch sicher sein, die ersten Personen auf dem Mars, die werden genauso wie Neil Armstrong und ja.
Also Armstrong und Crew?
Scheiße, wie ist der zweite jetzt nochmal? Und vor allem, wie hieß der dritte, der zurückgeblieben ist?
Warte, Apollo 11.
11 war das? Ja, ich suche auch
Collins
gerade. Und Michael Collins ist der zurückgeblieben Aldrin. Ist, genau.
Edwin
Buzz Aldrin. Stimmt. Aldrin. Buzz Aldrin war der zweite Mann auf dem Mond, ja. Und Collins ist zurückgeblieben. Die wirst du, ja, außer du hast es ad hoc nicht zur Hand, aber die wirst du auch in 100 Jahren noch kennen wahrscheinlich.
Ja, Neil Armstrong, den werde ich nie vergessen, wahrscheinlich. Es tut mir immer so leid für die anderen beiden.
Michael Collins ist halt vor allem der, den man immer vergisst, der durfte nur hinfliegen, aber nicht mal rausgehen.
Ich stell mir vor, ja, ich bin der von Apollo.
Der nicht raus durfte.
Nee.
Was Aldrin? Nee, der dritte.
Okay. Wie viele werden ihm das wohl nicht geglaubt haben?
Ich muss aber auch so sagen, ich bin so froh, dass wir da Social Media halt haben, weil du hast ja wirklich viel von der Mission mitbekommen. Also ich habe alleine den Start, hat einer aus dem Flugzeug gefilmt, dass da irgendwie halt in der weiteren Nähe gerade unterwegs war. Und es ist schon sau beeindruckend, wenn so eine Artemis an dir vorbeizieht. Vor allem, die sind ja wirklich innerhalb von Sekunden einfach auf Höhe des Flugzeuges gewesen.
Ich fand das auch richtig cool. Weil mein Sohn war zum Beispiel am Tag davor, hatte der einen Ausflug ins Planetarium. Und da wurden die auch im Planetarium, wurde denen auch von Artemis 2 erzählt. Und hey, vielleicht könnt ihr eure Eltern mal fragen wegen dem Raketenstart, weil es was Besonderes. Und dann kommt das Kind heim und sagt so, ich würde das schon gerne sehen, weil ist ja Bildung.
Und ja, ist ja Bildung.
Aber es stimmt, es ist Bildung. Ich finde tatsächlich, das sind Sachen, wie du sagst, wir können froh sein, dass das so dokumentiert wird. Wir können froh sein, dass wir so viel Zugriff auf so Infos haben. Und das finde ich auch wichtig, Kindern mit auf den Weg zu geben. Weil wie oft erleben wir das? Also das ist jetzt, glaube ich, die erste Mond um...
Wir waren seit 50 Jahren einfach nicht mehr auf unserem nächsten Himmelskörper, ja? Also klar, es gab wieder mal Unbemannte und die Chinesen haben auch schon auf die dunkle Seite des Mondes eine Sonde geschickt und so. Ja, alles auch beeindruckend. Aber ja, es waren seit 50 Jahren jetzt mal wieder Menschen bei unserem nächstgelegensten Himmelskörper. Also ich meine, das ist ja unser Vorgarten. Wenn man das Sonnensystem als unsere Nachbarschaft sieht, dann sind wir gerade mal aus der Haustür getreten. Eigentlich. Naja.
Ja.
Ich fand ja so lustig, was halt alles schiefgegangen ist auch.
Ja.
Erstmal, die Kommunikation direkt vom Start hat nicht richtig funktioniert, mussten sie fixen. Dann, kaum waren sie oben, ist die Toilette ausgefallen. Die Toilette! Überleg mal, du bist 10 Tage auf was waren es, 9 Kubik oder was eingesperrt und die Toilette funktioniert nicht. Gott sei Dank hat's die Astronautin fixen können. Dann ist ihr Laptop abgekackt irgendwie. Den haben sie dann tatsächlich extern kühlen müssen mit Stickstoff, weil er überhitzt ist. Probleme, die wir auch auf der Erde kennen und so. Und hast du die Produktplatzierung mitbekommen?
Nee, ich weiß gerade nicht genau, was du meinst.
Ich habe tatsächlich auch immer mal wieder, die haben ja 3-4 Stunden jeden Tag Livestream auch gehabt. Und so, wenn ich dann gedacht habe, habe ich den ein bisschen offen gehabt.
Ach, mit dem Antenne und so meinst du?
Ja, genau. Ich habe bloß einmal live mitbekommen, wie dann irgendwie die Astronautin sich komplett vor die Kamera gestellt hat, irgendwas erzählt, so von wegen, mein Kollege möchte auf Toilette gehen und der braucht ein bisschen Privatsphäre. Das fände er nicht so lustig, wenn ihm da jetzt Millionen hat, eine Story erzählt und wirklich 5 Minuten lang in die Kamera direkt reingeguckt und die verdeckt. Das habe ich live mitbekommen. Und eben diese Nutella, die da durchs Bild geflogen ist.
Ja, das fand ich aber die geilste Werbung ever. Habe ich mir gedacht, Nutella, wenn ihr jetzt die nächsten 10 Jahre einfach immer das als Werbung ausspielt, das wäre vollkommen ausreichend für mich.
Ich meine, die NASA hat dementiert, es war keine Produktplatzierung. Sie haben halt einfach bloß sich gewünscht, Nutella mitzunehmen und die ist halt durchs Bild geflogen. Ja, aber es war schon wirklich perfekt, wie sie an der Kamera vorbei ist. Wirklich so, als hättest du es geplant, ist sie perfekt dran vorbeigeflogen.
Vor allem so schön in Slow Motion. Ich fand das auch so süß. Also vor allem war das die erste Werbung seit langem, wo ich mir dachte, boah, die ist nicht so...
Ja, es war keine Werbung.
Ja, ich weiß, aber ich meine, selbst wenn
man
es Werbung
es
wäre,
aus Werbung machen, ja.
Es wirkte halt so geil natürlich und irgendwie war das so gut platziert, das war besser als jede geplante Werbung, sorry, die war einfach geil.
Ja, also ohne Scheiß, die Marketingabteilung von Ferrero, wenn da nicht drauf aufbaut, dann wären sie wirklich blöd. Die müssten jetzt eigentlich nur irgendwie einen Werbespot bringen, unsere Nuss-Nougat-Creme war bereits hinter dem Mond. Da, da. Und dann siehst du einen Astronauten, wie er sich auf dem Mond ein Brot schmiert oder sowas. Irgendwas sowas müssten die jetzt machen. Und diese Bilder gibt's ja auch. Die Ansprache von Trump. Oh, also ich meine alleine, dass Trump wieder, ne, oh, wir die Besten und wir die Größten und wir die alle. Und dann siehst du diese 4 Astronauten, wie die stillschweigend das ertragen. Gucken sich immer bloß so bombastic Side-Eye an. Der Einzige, der sich ein bisschen grinsen, nicht verkneifen konnte, war der Kanadier. Wahrscheinlich hatte er sich gedacht, so, it's your president, not mine. Trudeau hat nicht so einen Scheiß erzählt. Und dann diese Stille, nachdem Trump fertig war, keiner wollte das Mikrofon nehmen. Der Kommandant musste sich dann mehr oder minder angestoßen werden, dass er das Mikrofon nimmt und, oh, thank you, Mr. President. Oh, das war so peinlich.
Ja.
Es ist so peinlich, ey.
Aber ich fand es auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Mission, fand ich. Bin jetzt gespannt, wie es weitergeht mit der Forschung der NASA.
Ja, die nächste könnte ja noch spannender werden, weil es stehen ja auch 3 deutsche Astronauten zur Auswahl.
Ja.
Also möglicherweise, ne, Matthias Maurer, Alexander Gerst oder Rabia Roge stehen ja auch noch zur Auswahl, ob die da vielleicht dabei sind bei der ersten Landung.
Ich muss ja sagen, ein Deutscher auf dem Mond?
Das Deutscher, gut. Wirklich, wenn ein Deutscher seinen Fuß auf den Mond setzen würde.
Er darf halt nur nicht der sein, der zurückbleibt, dann vergessen wir ihn ja wieder.
Du hast so viel, der Astronaut mit, Schauspieler.
Ich habe den Astronauten gar nicht geguckt.
Ah, den kann man sich angucken, der ist eins lustig.
Aber ich muss ja sagen, ich finde das Weltall ja auch extrem interessant und faszinierend, aber ich hätte niemals den Mumm an so einer Mission teilzunehmen, abgesehen von meiner Klaustrophobie, aber ja.
Ah, doch, ich glaube, wenn es jetzt wirklich irgendwann mal eine kommerzielle Raumfahrt geben täte und wir kriegen die noch mit, ich meine, gut, die körperlichen Anforderungen würde ich wahrscheinlich einfach nicht erfüllen, aber nehmen wir an, irgendwann, keine Ahnung, Blue Origin von Bezos oder sowas macht irgendwann mal für, keine Ahnung, 10.000 Euro kannst du ins Weltall, bist du einen Tag da und kommst wieder zurück. Oh, ich weiß nicht, ob ich das nicht doch mitmachen würde, wenn ich es mir leisten könnte. Ich meine, ich glaube, und das erzählt ja jeder Raumfahrer, der wieder zurückkommt, wenn die mal eine Zeit lang auf der ISS waren, du kriegst einen komplett anderen Blick auf die Welt. Du kommst runter und hast ein komplett anderes Mindset, weil klar, wir auf unserer Welt, wir sehen halt bloß, was waren es, 3,2 Kilometer oder so, und dann beginnt der Horizont und dann kommt die Erdkrümmung. Und da siehst du halt einfach, du siehst keine Grenzen, du siehst keine Länder, du siehst nur eine Erde und du siehst, wo auf der Erde es scheiße läuft und wo nicht. Und ich glaube, das ist halt wirklich, das muss so ein Erweckungsmoment sein, unseren blauen Planeten einfach mal von außen quasi zu betrachten. Oh, doch, hätte ich schon, wenn man mir die Chance geben würde, würde ich wahrscheinlich auch echt drauf hintrainieren, drauf hinarbeiten, dass ich das mal erleben könnte. Überhaupt mal Schwerelosigkeit, also auch so ein Parabelflug, hätte ich tierisch Bock drauf mal. Einfach ein Schwerelosigkeit. Ich meine, es ist ja keine richtige Schwerelosigkeit, du fällst ja einfach nur mit dem Flugzeug mehr oder minder, aber es ist ja dem, was Schwerelosigkeit am nächsten kommt, hätte ich schon auch mal tierisch Bock drauf.
Hast du recht, ja.
bin ich ja so neidisch auf Joko und Klaas. Die haben das beide ja schon mehrmals mitgemacht im Rahmen ihrer Shows und ihrer Challenges und so weiter. Naja. Aber ja, die nächste Mond, wirklich Landung, wird ja spannend. Dann wird es nochmal richtig. Und ich glaube, das gucke ich mir dann auch live an, selbst wenn es mitten in der Nacht stattfindet. Weil das ist ein Happening, das hast du nur einmal im Leben.
Das finde ich aber auch ein bisschen, da gab es ja auch viele negative Stimmen, so auf TikTok und Instagram, so, ja, die sind ja nur drumherum geflogen und ist ja voll unspektakulär. Und dann habe ich mir so gedacht, ich glaube, vielen Menschen ist nicht klar, dass Artemis 2 dasselbe praktisch war wie Apollo 8.
Mhm.
Und erst die Mondlandung, also Artemis 3, entspricht der Mission von Apollo 11. Das sind halt komplett unterschiedliche Missionen.
Wir waren jetzt einfach seit 50 Jahren nicht mehr dort. Die Menschen, die damals mitgearbeitet haben, die leben zum Teil schon gar nicht mehr oder sind halt jetzt mittlerweile schon in Rente oder das Know-how ist einfach gar nicht mehr da. Die müssen einfach von vornherein wieder neu lernen. Klar haben wir heutzutage bessere Technik und wir haben jetzt in unserem Smartphone bessere Technik, als die in den Apollo-Kapseln hatten, aber es ist halt trotzdem immer noch Raumfahrt. Du kannst ja auch nicht mal direkt zum Mond fliegen. Du musst ja wirklich diesen Slingshot-Effekt der Erde mitnutzen, der dich überhaupt erstmal Richtung Mond katapultiert.
Ja, ich glaube halt auch, gerade mit der neuesten Technik, die wir haben, war das jetzt umso wertvoller, weil du einfach aktuellere, ganz andere Bilder, Aufnahmen, Werte vom Mond überhaupt gewinnen konntest, Aspekte, dir überhaupt über die Oberfläche auch ein bisschen eine Übersicht verschaffen, was ja wiederum wichtig und Grundlage ist für überhaupt eine Mondlandemission.
Naja, sie haben ja jetzt in dem Zuge viele Landeplätze auskartografiert und wirklich auch abgescannt. Das musst du halt einfach machen, weil ich meine, überleg mal, wie viele Menschen im Rahmen des Apollo-Projekts auch wirklich gestorben sind.
Das
also wie viele Unfälle
halt
es da gab. Und alleine selbst Neil Armstrong ist irgendwie schwer verletzt worden bei einem Test, wo ein Schleudersitz irgendwie getestet wurde vom Mondlander oder der Absprung vom Mondlander oder sowas getestet wurde, hat er sich auch schwer verletzt und wäre beinahe nicht mitgeflogen, weil es irgendwie 3 Jahre vom geplanten Start war.
Ja, man muss ja auch sagen, es hatte, so traurig wie es klingt, es hatte halt auch Gründe, warum erst Apollo 11 erfolgreich auf dem Mond seinen Fuß gesetzt hat. Das hat nämlich einfach bedeutet, dass in einigen Missionen davor eben was schief ging, die Leute verstorben sind, irgendwas nicht geklappt hat.
Und einfach wie krass viel Geld da in den 60ern verbrannt wurde, weil halt John F. Kennedy war es 62 oder 63 diese Ankündigung gemacht haben, wir werden noch vor Ende des Jahrzehnts einen Mann auf den Mond bringen und wieder nach Hause bringen. Und die NASA einfach so unter Druck war, den verstorbenen Kennedy sein Wort halten zu müssen. Da ist so viel Geld verbrannt worden. Also unvorstellbar viel. Ich glaube, nicht mal 10 Jahre das ganze US-Militär reichen aus, um diese Kosten zu bezahlen.
Ja.
Naja, spannend ist es trotzdem.
Voll. Ich verfolge sowas auch echt mit Interesse, weil es für uns, finde ich, für unsere Generation auch so wertvoll ist, wie viel wir von solchen Sachen überhaupt mitbekommen. Wie viele Infos wir haben, dass wir es überhaupt miterleben, dass es nochmal gemacht wird. Sie hätten ja auch irgendwann sagen können, okay, sind genug gestorben, lassen wir es vielleicht.
Ja, aber damals gab es einfach auch das Space Race. Sie wollten auf jeden Fall vor den Russen auf dem Mond sein. Der Russe war schon zuerst im Weltall, hat das erste Objekt in die Umlaufbahn gebracht, den ersten Menschen im Weltall gehabt. Hätten die Amis jetzt auch noch das Mondrace verloren, boah, da gäbe es wahrscheinlich die NASA gar nicht mehr.
Ja, aber ich glaube, man unterschätzt es, was die NASA eigentlich für ein Riesending ist und was da auch im Hintergrund einfach läuft. Und
das ist eine riesen Behörde, ein riesen fetter Konzern.
Aber hast du diese Verschwörungstheorien gelesen? Die haben doch praktisch vor dem Raketenstart, da sind die doch in diese Kapsel und wurde denen doch geholfen von Mitarbeitern, weil obviously kannst du dich nicht selber in so einen Raumanzug verschweißen.
Ja, obviously, wie du schon sagst, ja.
Obviously. Und dann gab es ja so eine Seilbahn. Zurück praktisch mit denen, wo praktisch die geholfen haben, natürlich das dann auch wieder verlassen haben, weil die wollten ja jetzt nicht mit ins All fliegen.
Ja, du kannst auch nicht auf der Startrampe sein, wenn du einfach
offensichtlich.
mal Millionen Tonnen Treibstoff an dir neben dir verbrennen.
Also eigentlich eine komplett logische Geschichte. Die haben die Stadt klar gemacht, haben die rein, sind dann mit dieser Seilbahn eben zurück. Und dann gab es so Verschwörungstheorien. Ja, das beweist es jetzt. Die sind nicht wirklich in der Kapsel. Wir haben die Außerirdischen, die wir gefangen haben, die Aliens in der Kapsel, die jetzt für uns ins All schießen. Und da war ich wieder so, sind wir immer noch so in der Alien-außerirdischen Verfolgungsgeschichte.
Ja, Ancient Aliens, glaube ich, geht jetzt in die 15. Staffel oder sowas. Also hey, läuft.
Ja, UFO-Sichtung. Irgendwie Selena Gomez, habe ich gelesen, ist ja jetzt irgendwie auch ein Klon. Die ist eigentlich gestorben und wurde durch einen Klon ersetzt, weil die USA, seit sie Aliens gefangen haben, wissen, wie man Menschen klont.
Das haben sie aber auch mit Melania Trump ja schon gemacht. Melania Trump ist ja zum dritten oder vierten Mal schon geklont worden.
Also siehst du, sie leben unter uns.
Ja, yeah, I want to believe. Ne? Und Akte X kommt ja auch wieder. Warum kommt Akte X wieder? I want to believe.
Suspicious. Und alles in der Wüste.
Ja, ja, ja. Area 51.
Kennedy Space Center.
Ich glaube wirklich, wenn man irgendwann mal Area 51 angreifen und übernehmen würde, ich glaube, wir wären enttäuscht, was wir da finden.
Ich glaube
auch. Einfach bloß ein paar neue Antriebstechniken für Chat, vielleicht ein paar neue Raketenantriebe und das war es dann, glaube ich.
Ich glaube, da ist Alcatraz interessanter als das.
Nee, Alcatraz ist, glaube ich, ein Scam, weil ich glaube nicht, dass da wirklich Gold liegt. Das wird einfach nur ein fetter, leerer Tresor sein, also mehrere Tresore mit
die. Nein, aber ich meine, das Gefängnis oder so, diese Gefängnisinsel wäre wahrscheinlich spannender.
Alcatraz, ja, stimmt. Alcatraz. Ich habe jetzt an Fort Knox gedacht.
Nee, ich meinte Alcatraz, wo sie hier Pablo Escobar und so auf der Insel. Ich glaube, das wäre spannender, als wenn du die Area 51 anguckst. Aber ich muss sagen, wenn ich ein USA-Reisender wäre, was ich nicht bin, weil man auch viel zu lange hinfliegen muss, aber das Kennedy Space Center, das würde ich mir schon mal angucken. Gibt es ja auch so Besucher-Dings, Zeugs. Das fände ich interessant. Bei der NASA so dieses Zeug, das fände ich cool.
Ja, wäre ich auch sofort dabei. Sofort. Aber solange der orangene Affe noch im Weißen Haus sitzt, kannst du vergessen, in die USA reisen zu können.
Ja, kriegst du eh kein Visum.
Dann aktuell lieber irgendwie, keine Ahnung, Kanada, Neuseeland, sowas. Ich werde auch die WM wieder kein einziges Spiel anschauen.
Nee, ich auch nicht.
Ja, da können wir jetzt auch wieder stundenlang über die korrupte FIFA sprechen, aber lass uns das nicht tun. Lass uns lieber über einen Mann sprechen, dem man ein bisschen mehr Ehre zukommen lassen sollte. Es ist leider wieder ein großartiger deutscher Schauspieler gestorben, nämlich jetzt mit 96 Jahren, der großartige Mario Adorf. Und ich verneige mich wirklich vor dem. Also alleine wenn man durch sein IMDb durchgeht, wo der überall mitgearbeitet hat, es ist ja der Wahnsinn. Und der Mann hat ja wirklich bis vor 2 Jahren auch noch gedreht. Ich ziehe wirklich meinen Hut vor seiner Biografie. Er war alleine in Winnetou, er war in der Blechtrommel, er war in Kir Royal hat er seinen großartigsten Auftritt gehabt. Als Generaldirektor, wie hieß er nochmal? Ich hab's doch jetzt erst die Tage geguckt, wie er. Heini sollte man ihn dann nennen. Aber als Generaldirektor seiner Kleberfirma hat er diesen geilen Monolog gehabt, Schimanek gegenüber. Kennst du den?
Nee.
Oh, suche ich raus, verlinke ich, gibt's als Reel, wo einfach so ganz kurzer Abriss, Kir Royal. Ich verlinke es euch auch in den Shownotes. Ich habe es tatsächlich jetzt die Tage wieder geguckt, weil ich das von meiner Großmutter noch kannte. So in den 90ern lief das so nebenbei im Fernsehen. Es ist einfach nur 6 Folgen, geht immer nur 1 Stunde, zeigt die Münchner Schickeria in den 80ern und Baby Schimanek ist halt quasi so High Society Redakteur für eine fiktive Tageszeitung und schreibt eben über die Schönen und Reichen und was er schreibt, ist halt auch, ne, hat Gewicht. Damals in den 80ern. Und dann kommt Mario Adorf in der Rolle als Generaldirektor im Bayerischen Hof und er hat genug von seinem Leben. Er hat so viel Geld gemacht, er will jetzt einfach auch das Leben genießen, die High Society. Und dann, wer ist der Türöffner? Natürlich hier dieser Schimolos, dieser Redakteur, den lässt er sich kommen. Und will halt auch, dass er ihn einführt in die Schickeria in die Münchner. Er ist ein Provinzmilliardär. Und Schimolek sagt halt, nee, danke, habe ich keinen Bock drauf. Und kommt dieser, ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen, aber so ungefähr. Ich mach dich fertig. Ich schieb dir mein Geld vorn und hinten rein. Ich schieb dir jeden Tag Cash im Koffer. Du schickst es zurück. Einmal, zweimal, vielleicht ein drittes Mal. Aber irgendwann, da wirst du so mürbe. und dann nimmst du es. Dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Du bist mein Knecht. Und es ist so geil, dieser Monolog. Ach, gleich in der ersten Folge. Wer es nicht kennt, gerne mal einen Einblick drauf. Gibt's noch bis September, ist es noch in der Mediathek. Und naja, dann hat man noch 5 weitere Folgen, wo er nicht mehr vorkommt. Aber hey, da wird zum Beispiel auch mal gezeigt, wieso die besten CSU-Politiker, also natürlich wird nicht namenhaft genannt, dass es CSU-Politiker sind, aber ich habe noch nie einen besseren CSU-Politiker gesehen als in der 2. Folge von Kiroyal. Naja, okay, ich schweife ab. Wirklich, ich verneige mich vor Mario Adorf und er ist halt, 96 ist auch echt ein beeindruckendes Alter, das muss man erstmal erreichen. Aber leider ist er jetzt, ja, von uns gegangen und ich ziehe meinen Hut, rest in peace, vor dem großartigen, ja, Mario Adorf, da ist leider echt.
Aber auf jeden Fall ein stattliches Alter auch, das muss man zumindest sagen, gell?
Es 96. war aber auch ein stattlicher Mann, also ich
stattlicher
hoffe,
dass Mann, verdient sehr alt geworden, aber es ist auch tatsächlich ein Alter, wo ich sage, okay, der Mann hat gelebt.
Ich hoffe, dass ich in meinen 90ern noch so gut aussehe wie der. Also klar, er war immer etwas ein bisschen mehr, aber er hatte immer trotzdem so ein, also hast du den Anzug gesteckt, hat er echt was hergemacht, immer. Egal ob im Jungen oder im Älteren. Respekt. Ja, und eben, Kiroyal kann man sich echt mal geben. Ist so, ich meine, das ist 86 gedreht worden, das ist älter als wir. Das ist eine Zeit, die kennen wir nicht, aber sie ist halt wirklich Klischee. Stell dir die Münchner High Society mit viel Alkohol und viel Koks vor. 6 Folgen, eine Stunde, läuft. Dann haben wir leider aber noch eine Meldung von einem auch großartigen Künstler. Ich weiß nicht, verfolgst du die deutsche Comedy-Szene so ein bisschen? Kaum,
gar
oder?
Nicht.
Ich, ja, schon sehr. Und ich muss sagen, tatsächlich, Thorsten Sträter ist so einer, da frage ich mich auch, warum haben wir den erst vor 10 Jahren oder so, oder seit 15 Jahren, glaube ich, macht er das jetzt entdeckt. Ich meine, der Mann wird 60. Der hätte eigentlich schon vor 30 Jahren anfangen sollen, weil ich liebe seine Texte, ich liebe seine Nummern, ich liebe seine Shows. Ich will den unbedingt mal live sehen. Der hat einfach auch, alleine was der mit Worten formt und wie er sie interpretiert und wie er manches rüberbringt, dann schweift er wieder ab und dann kommt er wieder zurück und dann geht er wieder auf. Dann kommt er von A auf C, D, E, F, G und wieder zurück auf B. Es ist super. Aber jetzt hat er leider bekannt gegeben, warum er seit Anfang des Jahres sich ein bisschen rarer gemacht hat, also auch Tourtermine abgesagt hat, warum er in seinem Podcast zum Beispiel auch nicht aufgetaucht ist. Da verlinke ich euch mal seine eigene Webseite, in der er schreibt, dass er eben eine Tumorerkrankung hat. Oh, da muss ich leider halt auch sagen, ey, wie auch bei Pierre M. Krause, ich hoffe, da geht alles wieder gut aus und ich wünsche ihm nur das Beste und auch seiner Family. Er schreibt auch, er befindet sich glücklicherweise in überaus fähigen Ärzten und also Händen von Ärztinnen und Ärzten.
Ist immer schlimm, aber wir hoffen mal, dass es gut läuft und er das übersteht.
Ich meine, fast so ein bisschen, zum Glück kann man ja sagen, dass es nicht Depressionen sind, weil er geht ja auch ganz offen mit seinem Depressionsthema um und es ist fast schon ein bisschen Erleichterung, dass es nicht eine schwere Depression ist, die ihn gerade irgendwie aus dem Leben nimmt, sondern etwas ist, was man wirklich physisch behandeln kann.
Wobei man aber ja nicht unterschätzen kann, dass das natürlich auch wieder auf die Psyche wirken kann, so eine
durchaus, ja.
So eine Diagnose. Also ich glaube, das ist schon trotzdem, gerade wenn du schon vorbelastet bist, auch nochmal umso wichtiger da wirklich, dass er gut an die Hand genommen wird, dass da eine gute Betreuung daneben ist, weil das natürlich so eine Erkrankung ja auch nochmal ganz andere Ängste, existenzielle Probleme mit sich bringt, die dann auch wieder auf die Psyche gehen.
Mm.
Aber wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Wir sind positiv gestimmt.
Ich habe jetzt auch tatsächlich das Statement auf seiner Webseite nochmal offen. Und gerade im letzten Absatz schreibt er auch, und das verstehe ich absolut, er sieht von weiteren Stellungnahmen ab, wird auch nichts mehr zu dem Thema weiter veröffentlichen. Und er bittet natürlich um Verständnis, dass seine Privatsphäre zu achten ist, was ich absolut verstehe. Hey,
ist eigentlich traurig, dass du es erwähnen musst, oder?
Dass man schreiben muss, ja. Und es ist auch nicht nötig, mir alternative Behandlungsmethoden anzubieten. Boah, ich kann mir richtig vorstellen, dass da massenhaft bei seinem Management zum Beispiel jetzt irgendwelche Heilpraktiker und Heilversprecher anklingeln und sagen, hier, ich habe alles, ich pendel ihn weg, den Tumor. Sowas. Aber er gibt auch Hoffnung, dass man im Mai ihn doch wieder auf Show und auf Bühnen sieht.
Weißt du, was ich daran aber sehe? Ich sage dir, so traurig wie es ist, auch wenn er selbst darum bittet und er wird trotzdem diese ganzen Nachrichten kriegen mit Alternativen hier und Ernährung und ist doch alles nur erdacht.
Aber das lässt mich tatsächlich auch ein bisschen hoffen, weil ich meine, dass er die Bühne liebt, das sieht man ihn jedes Mal an. Also wenn man irgendwie einen Live-Auftritt von ihm oder sowas sieht, der bringt auch vieles, was er einfach nicht zu Papier gebracht hat, sondern erzählt auch mal von der Leber weg. Und ich muss wirklich immer noch sagen, wie er bei Schick Römer war, dieser Show, das ist jetzt auch schon 4 oder 5 Jahre her, hat mich tatsächlich auch dazu angestoßen, weil beide ja auch schwer mit Depressionen zu tun hatten, hat mir selber auch tatsächlich Mut gemacht, an mir selber auch ein bisschen zu arbeiten und mal was dagegen zu tun und überhaupt mir das Ganze bewusst zu machen mal. Naja. Also nur das Allerbeste nach Wattenscheid bei Dortmund, wo er ja lebt. Und ansonsten
haben wir es fast, oder?
Ach komm, wir haben noch eins, was man unterstützen kann, wenn man möchte. Das hatte ich das letzte Mal schon auf dem Zettel und nicht angesprochen. Es geht um was von Funfacts, nämlich nicht-net-flix.de. Hast du das mitbekommen am Rande, was Netflix gerade vorhat?
Nee.
Netflix hat gerade vor, mit Synchronsprechern auf der ganzen Welt ihnen Verträge aufzudrücken, die Rechte an ihrer Stimme auf 50 Jahre abzutreten. Warum macht man das? Natürlich, dass man KI damit trainieren kann. Dass man vielleicht in mittelschwerer oder mittellanger Zukunft keine Sprecher mehr braucht, die Übersetzen und Synchronarbeit machen, sondern dass die KI dann übernehmen kann. Und da hätte ich persönlich keinen Bock drauf, glaube ich. Also auch jetzt aus Konsumentensicht.
Nee, ich finde das ganz, ganz schwierig und ich finde das auch für die Synchronsprecher eine Beleidigung, ehrlich gesagt. Also
absolut.
Ihre Stimme ist ja ihr Arbeitswerkzeug, gell? Das ist ihr Ding. Und der Gedanke, dass du das Recht an deiner eigenen Stimme abgibst und dann gar nicht mehr steuern kannst, wie und wofür sie vielleicht eingesetzt wird, finde ich gruselig, finde ich sehr übergriffig und wird, glaube ich, die Branche stark belasten. Ich meine, Synchronsprecher haben es eh nicht so einfach. Das haben wir auch die letzten Jahre schon oder während Corona ja auch schon mal thematisiert. Es ist eh ein hartes Business. Es gibt wenige Jobs. Es wird jetzt schon sehr viel mit KI gearbeitet, mit ja einfach billigeren Anbietern. Es ist ein hart umworbenes Pflaster. Und jetzt diese Abtretung der eigenen Stimme an KI macht es ja dann überflüssig, dich überhaupt zu buchen, weil deine Stimme ist ja den nächsten 50 Jahren gehört zu Netflix.
Ja, also, das ist halt wirklich eine absolute Schweinerei. Ich meine, wir haben in Deutschland wirklich diese großartige Synchronarbeit und überleg alleine, wie viele Schauspieler du mit ihrer deutschen Stimme verbindest und wenn du die deutsche Stimme hörst, hast du sofort den Schauspieler vor Augen. Das hat doch kein anderes Land auf der Welt so richtig. Das haben doch bloß wir in Deutschland und eben auch, weil wir, die meisten Synchronsprecher sind ja auch ausgebildete Schauspieler, das macht ja sonst niemand. Die haben schon wirklich ihr Geld, sind die schon wert. Naja, und auf jeden Fall gibt's auf dieser Webseite jetzt, also nicht-net-flix.de, die von Funfacts, wie gesagt, gestellt wird, die Möglichkeit, einfach durch einen Knopf drücken, zuzustimmen, dass man sein Abo kündigen wird, wenn das Rechtsgutachten durch ist und Netflix nicht von dieser Klausel im Vertrag abweicht. Weil es weigern sich aktuell so grob 800 Synchronsprecher und Sprecherinnen eben diesen Vertrag zu unterzeichnen. Es läuft aktuell ein Rechtsgutachten, auch angestoßen eben durch die Deutsche Sprachverband, also die Gewerkschaft quasi. Und ja, wenn du halt das nicht unterschreibst, kannst du aktuell nicht für Netflix arbeiten. Und sollte dieses Rechtsgutachten eben zu dem Schluss kommen, dass das leider rechtens ist von Netflix, dann wird man angehalten. Und in der kapitalistischen Welt kannst du nur so von deinem Stimmrecht Gebrauch machen, um sein Abo zu kündigen. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe auf den Knopf auch gedrückt. Also ich bin einer der Zum Stand heute 12.423 Menschen, was leider echt ein bisschen wenig ist. Also die Zahl könnte doch locker noch sechsstellig werden, bitte, liebe Menschen. Ich rufe auch mal dazu auf. Naja, und wenn das wirklich halt durchgehen sollte und Netflix daran festhält, dann werde ich mein Abo auf jeden Fall da kündigen. Egal, welche Serie da kommt, weil nur so erreichst du eben was in der kapitalistischen Welt. Und wenn Netflix jetzt mal einen Einbruch irgendwie in Deutschland oder im europäischen Raum hat, dann werden die sich das bestimmt noch ein zweites Mal überlegen. Bestes Beispiel, ne? Jimmy Kimmel und Disney.
Ja.
Als Jimmy Kimmel abgesetzt wurde und so viele Menschen in den USA ihr Disney Plus Account abgemeldet haben und ihr Abo beendigt haben, na, eine Woche später war er plötzlich wieder auf Sendung. Obwohl...
Ich würde sagen, eine Woche später ging es dann wieder.
Ja, obwohl der orangene Mann im Weißen Haus dagegen getönt hat. Naja, könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr draufdrücken wollt. Ich finde wirklich 12.000 oder ein paar Zerquetschte ist ein bisschen wenig. Das könnte ruhig auch sechsstellig werden. Da kann man auch 120.000 draus aufmachen, weil Netflix hat ja in Deutschland knapp 1,3 Millionen Kunden oder so. Jo. Wir haben das letzte Mal Spotify vergessen, ne?
Ja, ist uns...
Ist dir tatsächlich erst aufgefallen? Ich habe es nicht gemerkt, aber anscheinend haben wir es echt vergessen das letzte Mal.
Ist mir aufgefallen, aber auch nicht direkt, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das.
Ja, aber passiert.
Heute werden wir es natürlich nicht vergessen und ich fange auch gleich an. Ich nehme den Song Dive Into Me von Alok und Khalid. Das ist, ich glaube, ein bisschen älterer schon. Das ist eher so ein Dance-Pop. Kennst du vielleicht aus dem Radio. Einfach nur, weil der mir eine gute Laune macht.
Ey, ich habe heute früh erst wieder festgestellt, ich lasse mich eine Viertelstunde vor meinem Radiowecker betüdeln. Ich kenne nichts mehr. Ich habe heute früh mit Erschrecken festgestellt, dass es einen Remix gibt von Tina Turners What's Love Got To Do, der mir nicht gefällt. Den habe ich heute früh gehört. Also ich krieg da nichts mehr von der aktuellen Musik mit. Null. Keine Ahnung.
Ich muss ja gestehen, ich bin ja leider so ein Opfer, dass mir oft der Remix besser gefällt als das Original, weil ich so ein Remix-Girlie bin. Aber ich höre bei vielen Dingen auch trotzdem gern noch das Original von früher.
Nee. Ich pack was Regionales drauf. Ich habe über Instagram nämlich Gankino Circus oder Gankino Zirkus kennengelernt, wie man es wahrscheinlich eher aussprechen würde. Das sind vier, ja, mittelalte Herren, also von 30ern würde ich fest sagen, die einfach eine Mischung aus handgemachter Folk oder... Ja, es ist kein Pop, es ist kein Folk, es ist kein Schlager, es ist irgendwas dazwischen. Es ist, geht aber gut ab. Da packe ich ihren neuesten Song tatsächlich in der Live-Variante drauf. Der ist auch nur Akustik. Da ist kein Gesang dabei, aber geht gut ab. Heißt der Zug um 7.40 Uhr live. Oh, kann man sich ruhig einmal angeben. Die haben viel zu wenig Hörer. Also gerade mal so ein bisschen was über 5.000 monatliche Hörer. Haben sie nicht verdient und vor allem, vielleicht habe ich da auf Instagram ein bisschen mit denen geschrieben und vielleicht auch ein bisschen Sympathien ausgetauscht, sagen wir mal so. Übrigens, ich möchte mit dir ganz kurz einen Fränkisch-Test machen, mal schauen, wie gut du eingebürgert bist, weil die haben auch schöne fränkische Titel in ihren Songs. Jeanette, was, übersetz mir doch mal bitte den Satz, heut tanz mal unseren Betzen aus.
Heute tanzen wir unseren, was war das Wort?
Betzen. B-E-T-Z-N.
Weiß ich nicht.
Ah, doch nicht so gut integriert.
Ne, ich bin nicht wirklich umgeben von fränkisch sprechenden Menschen. In meinem Umfeld reden doch alle Hochdeutsch.
Jetzt hör ich ja mal, ey. Was glaubst denn du? Wir haben jeden doch in der Erbert mit Franken zu tun. Du hast nicht mit fränkischen Menschen zu tun. Jetzt steigt mir aber wirklich der Fracklein auf. Horch ja mal. Ein Betzen ist ein Ritual bei der Kerwa. Da tanzen die Paare, die sich in dem Jahr kennengelernt haben, tanzen um einen Maibaum herum. Und dann wird immer verschiedene Live-Musik gespielt. Und wer nicht sofort, also da wird auch mal der Tanzstil geändert. Ne? Normalerweise gehen sie nur um einen Maibaum herum. Und dann wird der Walzer angestimmt oder da wird der Foxtrot angestimmt von der Liveband und das Part, das zuletzt den Tanz umschwingt halt, wird rausgenommen quasi, Reise nach Jerusalem. Und das letzte Paar, das übrig bleibt, das kriegt dann Betzen geschenkt. Also an Geißbock.
Okay.
Ist halt einfach so fränkische Kerwa-Ritual. Es macht man auch nicht auf jeder Kerwa. Und ich habe es tatsächlich auch bisher in meinem Leben vielleicht 2-3 Mal live gesehen. So richtig bei Ur-Dörfern macht man das noch. Aber das war halt einfach im Mittelalter, da hast du, ne, da waren halt Viehzucht im Dorf, war vollkommen normal. Jeder hatte seine eigenen Stallungen, seine eigenen Tiere und er hat halt einen Geißbock, den einer gestiftet hat, geschenkt bekommen. Und da kommt es halt noch her. Und deswegen, heute tanzen wir unseren Betzen aus. Hast, wir bleiben die Letzten, die tanzen. Wir nehmen uns das vor.
Ja. Nee, ich glaube, weißt du, was das ist? Das fällt mir nämlich auch bei dir auf. Du und auch mein direkter Kollege und auch in meinem Umfeld, die geben sich alle Mühe, mit mir Hochdeutsch zu reden.
Ja.
Ihr redet mit mir nicht Fränkisch. Ihr redet mit mir Hochdeutsch.
Nee, ich gebe mir eigentlich keine Mühe. Ich spreche eigentlich normal, aber ich habe auch nicht viel Dialekt und viel
Akzent. Ja, aber ich meine, wir direkt sprechen nicht wirklich Dialekt miteinander.
Ja, nee, ich spreche halt tatsächlich auch nicht viel Dialekt. Ich meine natürlich für Außenständische. In München hat jeder sofort gehört, dass ich ein Franke bin. Alleine wegen dem rollenden R schon. Das R war ja bei uns hinten im Gaumen gebildet, nicht vorne. Aber ja, ich spreche leider auch nicht mehr sehr viel Dialekt.
Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also ich habe schon auch so ein paar fränkische Wörter im Sprachgebrauch, genauso wie ich halt manchmal, gerade wenn ich mich hardcore aufrege, noch ins Thüringische abdrifte, unbewusst. Aber so richtig, richtig fränkischen Dialekt. Einer unserer Kollegen spricht eigentlich krass Dialekt.
Ja, ja, ja.
Aber wenn der mit mir redet, gibt er sich überwiegend Mühe. Mir fällt das dann manchmal auf, wenn wir mit noch anderen Leuten, die nicht in Franken wohnen, in so Terminen sitzen und er dann spricht, dann merkst du, da sitze ich manchmal da und denke mir, boah, er spricht ja echt ganz schön Dialekt. Mir selber fällt das gar nicht mehr so auf, weil ich jeden Tag mit ihm rede. Aber wenn du es im Vergleich, finde ich, mit anderen hörst, das ist wie wenn ich mit meinem Sohn bei unseren Verwandten zu Besuch bin, die 0,000 Dialekt fränkisch sprechen. Da hörst du das so krass. Da höre ich das bei jedem von uns Vieren, dass wir einen ganz anderen Dialekt haben. Hier fällt mir das nicht auf. Hier denke ich, ich rede total Hochdeutsch.
Ja, also du sprichst ja auch relativ fränkisch. Also man kann, man hört schon wirklich, als Außenständiger hört man schon raus, dass du in Franken lebst.
Das ja, zumindest Fall. Das.
Ich meine, vielleicht auch da mal Feedback. Hey, wir haben ja auch Hörer außerhalb Frankens. Wir kennen euch, wir wissen, wo ihr herkommt. Wir haben auch österreichische Hörer.
Wie schlimm ist unser Dialekt? Tell us.
Grüße die schöne Alpenregion nach Österreich. Ne? Oh, Busti, Küste, Hahn. Übrigens, oh, ganz kurzer Side-Fact noch. Kommissar Rex kommt wieder. Oh, Gott. Kommissar Rex kommt bald wieder. Spreche vielleicht in der nächsten Folge drüber. Österreichisch drittbester Import, gleich nach Kaiserschmarrn und Rechtsextremismus. Der drittbeste Exportschlager aus der österreichischen Alpenregion.
Und damit verabschieden wir uns von der heutigen Folge.
Ah, Hassmails bitte an dieossiderwesse@gmail.com.
See you in 2 weeks.
Ciao, macht's gut.
Das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr uns erreichen wollt, uns Lieder schicken oder Feedback, erreicht ihr uns auf Instagram, dieossiderwesse. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dieossiderwesse@gmail.com. Ihr könnt auf unsere Webseite schauen, dieossiderwesse.letscast.fm. Wir sind auf TikTok, dieossiderwesse. Und ihr findet uns auf YouTube unter youtube.com/dieossiderwesse. Wir freuen uns auf die Nachrichten von euch und hören uns nächste Folge.